Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer 184. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist wie immer, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Für einen von uns ist es immer eine Blindverkostung. Du weißt sicher noch, was wir letzte Woche blind verkostet haben.
Yep, Riesling, aber
natürlich
Make it Neue Deutsche Welle.
Ja, wirklich. Neue Deutsche Riesling-Welle par excellence.
So ist es. Und zwar der Riesling Mähler für 2021 von Chris Barth. Und das ist halt einfach pure Freshness und halt dieses kristalline Gesteinsthema, das wir da schön drin haben. Null Riesling-Frucht.
Null Frucht.
Absolut null.
Generell
Frucht. Null Frucht, ganz genau. Aber dafür sehr viel von dieser wunderschönen Würzigkeit darunter.
Und das ganz ist, viel Struktur.
Ganz genau. Das ist halt einfach basierend auf diesem ganzen Gerbstoff und der Säurestruktur und so. Das ist einfach richtig, richtig cool. Und natürlich storytechnisch auch extrem spannend. Voll. Weil wir hier eigentlich einen Informatiker haben, der sich dazu entschieden hat, dann doch, weil der Onkel gestorben ist, glaube ich.
Richtig.
Einen Familienbesitz zu übernehmen, aber auch noch so halb, weil da waren immer so viel davon da und das Ganze war mir ein sehr, sehr schwieriger Einstieg. Nicht dieses glorreiche, ah, da ist was, das kann ich jetzt gemütlich übernehmen. Nein. Und dann auch gleich mal die Ausbildung gemacht hat und das Studium dran gehängt hat, weil why not?
Wir waren dann gescheit.
Ne? Ja, sicher. Und ich glaube, das gilt auch so ein bisschen für die Weine. Ne? Also er hat sich ganz genau überlegt, was er machen will und macht das auch ganz genau so, wie es will. Richtig cool.
Ja. Und so muss die Weine auch angehen. Die musst du Zeit lassen, die musst du schon mal auch gerne mal atmen lassen ein bisschen.
Ja genau, wir haben jetzt einen Wein gehabt, der einlassen. War 3 Tage offen, gell? Oder 2,5 zumindest.
Der war über 3 Tage offen.
Ja.
Und 0,0 Schwefel. Ne?
Ja, ja.
Also das ist nicht dogmatisch, sondern wenn es passt, aber unfassbar stabil das Ding. Und braucht gerne mal ein bisschen Zeit, also das hätte man nicht 3 Tage vorher öffnen müssen. Ne? Das hätte wahrscheinlich so 5-6 Stunden, ich habe es ja in der Folge gesagt, gereicht. Aber ja. Auf jeden Fall dem Ganzen Zeit geben und nicht einfach nur auf und gehen wir, weil das braucht es.
Yes. Sehr gut. Heute ein bisschen was anderes im Glas.
Schaut schon anders aus. Schaut sehr wunderschön rot aus. Es ist nicht ganz blickdicht hier. Kann man schön durchsehen.
Richtig, man kann schön durchsehen.
Sehr schön. Und es ist ein leicht, fast mit leicht violett Reflexe da drinnen, dieses Rot. Also doch sehr, eine sehr jugendliche Farbe.
Sehr jugendliche Farbe.
Ja, servus. Also da ist einiges gleich los im Glas.
Ich habe also da das große Glas gegeben, weil das braucht durchaus ein bisschen Luft. Also das vertrocknet das schon.
Ist auch schon ein bisschen offen, nehme ich an, oder?
Das war jetzt in Vormittag lang offen halt.
Okay.
3-4 Stunden.
Es kommt mir mal entgegen. Das ganz Erste, was ich mir rieche, ist so ein Touch Flüchtige.
Ja, ich habe gewusst, dass du das Allererste sagen wirst, aber es ist halt auch wirklich, es ist ein wichtiges Stilmittel hier, ganz eindeutig.
Und das ist aber nicht in der Form, wo ich mir denke, herrlicher Gott, sondern in der Form, wo ich mir denke, hallo.
Hallo.
Also das finde ich schon gleich mal richtig geil, das zieht dann so eine, hat so ein bisschen Staubigkeit dazu gleich.
Ja, genau.
Sehr schön. Dann liegt darunter so ein bisschen so eine Fleischigkeit. Das ist alles aber sehr rotfruchtig, sehr frisch.
Genau, ich finde auch, dass die Frucht jetzt gerade zumindest relativ im Hintergrund ist.
Ja, ja. Ich finde auch, es kommt zuerst einmal die Flüchtige mit so ein bisschen Steinmehl, so ein bisschen diese Fleischigkeit, also dieses...
100%.
Kommt schon außer diese animalische, reduktive Geschichte da dazu. Und unter diesem Steinmehl-Layer kommt dann irgendwann die Frucht und die ist sehr hellrot, finde ich.
Die ist sehr hellrot, genau.
Hat aber viel Würze dazu, also das geht alles eher in so fast so ein bisschen Hagebutten-Richtung und so mit der Würze.
Hagebutte gefällt mir sehr gut.
Also das ist für mich nämlich nicht dieses, weil Kirsche ist für mich immer im Kopf intensiver.
Nein, das ist wenn dann so eine ganz hellrote Kirsche,
aber
nicht wirklich. Nein, ich finde Hagebutte passt extrem, extrem gut da drauf. Ich tue mir sonst schwer, es genau zu betiteln von der Rotbeerigkeit her, weil ich finde, es ist weder Cranberry noch irgendwas Preiselbeeriges. Das sind mir alles intensive Früchte für das Ganze.
Voll, das hat nichts. Also diese Frucht ist in einem Stadium, wo man schon essen kann, aber wo sie noch sauer ist, wo sie noch nicht voll reif ist. So.
Vielleicht sogar Richtung irgend so eine nicht ganz reife Himbeere oder sowas in der Richtung überlegt, weil es dieses zart fast Florale hat.
Ja, das stimmt. So ein bisschen was Florales kommt da auch dazu. Ja. Aber ich finde, diese Würze hat so ein bisschen auch was, eben leicht hagebuttig, leicht in diese teige Richtung auch fast reingehen.
Ich finde Hagebutte tatsächlich perfekt dafür. Ich habe es selber nicht notiert gehabt, aber es ist optimal.
Aber sehr schön. Also insgesamt, wie das wirkt, trotz der doch ordentlich Flüchtigen, die da dabei ist, das wirkt trotzdem alles sehr, sehr fein.
Ja.
Und das ist, finde ich, immer wichtig, wenn man mit Flüchtiger spielt, dann muss das trotzdem die Feinheit, die der Wein vielleicht hat und oft hat, wenn Flüchtige im Spiel ist, ist eh oft sowas, was ein bisschen bei Sachen, die auf der eleganteren Schiene daherkommen sollen, wenn dann die Flüchtige so drüber fährt, dass ich nichts mehr von der Feinheit kriege, ist das halt scheiße.
Ja, ganz genau. Dann wird es halt eindimensional.
Korrekt. Hier nicht der Fall.
Und das ist hier nicht der Fall.
Sehr schön. Gefällt mir.
Kostet mal. Ein bisschen kalt ist er noch. Und ich habe ihn dabei schon sehr bald ausgetan gehabt.
Sehr kalt gerade, ja. Puh, ordentlich Struktur.
Ja.
Hinten außer die Würze, es geht fast in was, fast so eisenhaltige, blutige Geschichten. Aber richtig intensiv. Also das wird immer, das trocknet immer mehr aus. Mhm. Das ist so ein Wein, wo du über das Tannin, das doch so mit einer Scharfkantigkeit da daherkommt.
Genau, jung.
Ultra jung und das trocknet dir alles komplett aus. Also du hast einen extremen Durst jetzt danach.
Ja, sicher. Und dieses Eisenhalt, das fährt,
ja, komplett. Also richtig, wie wenn du den Stahlträger abschlägst.
Ungefähr so. So stellst du mir zumindest vor. Basis unserer vielen Erfahrungen, dass wir Stahlträger abschlägen. So ist es.
Das ist ein großer Teil unserer Vorbereitung auf jede einzelne Podcast-Folge. Natürlich. Steine und
um
Stahlträger.
Um den Gaumen zu kalibrieren, ganz
genau,
einfach.
Genau. Das war eigentlich gut so. Leiwand. Okay, sehr viel Struktur. Im Moment noch ein bisschen kühl insgesamt das Ganze von der Temperatur her.
Ja, vor allem. Dabei hätte es vor einer mittlerweile einer Stunde gut schon aussehen dann.
Ja.
Weil ich mir gedacht habe, es braucht ein bisschen Wärme. Mhm. Aber gut.
Aber jetzt wahnsinnig viel Frucht hätte ich da jetzt auch noch nicht gefunden.
Nein, du wirst an niemals wirklich viel Frucht
das
dabei
glaub
finden.
Glaube ich auch nicht.
Also gibt es dem vielleicht 3-4 Tage oder sowas in Richtung offen?
Oder dann macht Jahr. Das,
ja, oder nur 5 Jahre. Aber auch da nicht wirklich. Frucht ist nicht das Hauptthema hier.
Fast wieder sowas Florales da am Gaumen. Es geht fast in so eine leichte, mit dieser Flüchtigen, die sich schon auch durchzieht da. Aber weit nicht so intensiv, wie das jetzt in der Nase natürlich war.
Nein, du hast das schon da, auch am Gaumen.
Ja, aber nicht so intensiv, finde ich.
Aber nicht brachial, nein.
Richtig. Das geht fast in so ein getrocknetes Laubthema, so ein bisschen eine von der Würze her.
Mhm. Also, ich finde wieder Hagebutte sehr, sehr gut tatsächlich.
Ja, passt auch wieder gut, aber da fällt mir halt jetzt für die Hagebutte auch nur der leichteste Ansatz einer Frucht.
Verfolgt.
Also das habe ich jetzt da gar nicht, deswegen bin ich eher wirklich noch stärker auf der Würze und das geht für mich wirklich so in Richtung so ein bisschen Herbstlaub, so dieses florale Thema da drinnen.
Herbstlaub, ja genau. Und was wir auch wieder ganz, ganz stark da drinnen haben, ist eben neben dieser ganzen flüchtigen Thematik so dieses, ich finde einerseits dieses ein bisschen staubige hast du.
Ja, das staubige kommt am Anfang sofort, genau.
Genau, exakt.
Und dann hinten schiebt es mit diesem
und dann ist diese
eisenhaltige drüber, ja.
Und ich finde dieses eisenhaltige, also da kommt am Anfang so ein bisschen was Animalisches nochmal durch und dann zieht sich das in dieses Eisenthema durch.
Es macht am Anfang mit diesem Steinmehl ganz leicht irgendwo Frucht Anklang, sagen wir mal so. Oder nennen wir es halt Hagebutte von mir aus. Macht es schon mit so einem leichten Bogerl einmal auf und sagt schon, dass das eigentlich schon eine Saftigkeit hat oder hat auch eine Saftigkeit.
Yes.
Nur es hat noch keine Fruchtsaftigkeit,
richtig,
sagen wir mal so.
Exakt.
Und dann schiebt der Eisenträger durch.
Exakt.
Aber mit purer Gewalt.
Yes. Mhm.
Sehr schön, gefällt mir natürlich gut.
Sicher.
Super Säure.
Ein bisschen Gewalt kannst du machen.
Ja, super Säure, super
sehr
Struktur.
Sehr schön, genau. Und ich finde auch hinten aus, wie sehr, sehr schön strukturiert. Du hast das eh schon beschrieben. Aktuell ist das Tannin noch sehr, sehr jung. Ganz
extrem,
offensichtlich.
Ja.
Ne? Ich glaube, wenn du dem vielleicht nur so 5-6 Jahre gibst, dann ist es ziemlich optimal. Aber ich finde es auch jetzt schon geil zu trinken.
Ist
also ich habe absolut gar nichts dagegen. Aber gut, jetzt wieder nachher noch ein bisschen eine Geschichte zu diesem Wein und diesem Jahrgang und dem Menschen, der oder die das macht.
Mhm. Ich überlege natürlich gerade, was das ist, weil Zuordnung sehr, sehr schwierig, finde ich.
Es ist nicht so leicht. Aber es ist auch was man in dieser... Nein, ich sage gar nichts
sag
dazu.
Nichts,
nein, sag ich sage gar nichts dazu.
Weil ich finde,
dass,
dass das eher in Richtung Piemont rennt, mit der Struktur und mit diesem Laubthema und allem. Aber es geht sich nicht aus. Mm-mm. Aber das hat
aber
extrem viel Nebbiolo-Anklänge.
Und das
finde ich sehr lustig.
Der Person, die das macht, sehr gut gefallen, dass
super,
du das sagst.
Super, weil das hat es tatsächlich, finde ich, war sofort das Erste, auch mit diesem flüchtigen Touch, den halt Nebbiolo gerne einmal in der Region gespielt wird, sagen wir mal so. Die Animalik, die fehlende Frucht, die doch große Struktur, ich meine, da fehlt noch ein Ticken.
Nein, da fehlt nicht nur ein Ticken, meiner Meinung nach, weil teilweise die Nebbiolos, gerade die du daher zahst, einfach viel überwältigender noch sind.
Das muss also man ja nicht Kraft nur überwältigend dran machen. Also an was mich so ein bisschen erinnert, Nebbiolo-technisch, ist eher, aber dafür ist die Frucht hell, Cantina d'Arcy. Das ist so, das ist Nebbiolo, das nicht Nebbiolo ist, und ist auch Nebbiolo, das nicht Nebbiolo ist.
Grandios. Cantina d'Arcy habe ich, glaube ich, noch nie gehabt.
Nein, hast du fix noch nie gehabt, das findet man nicht so leicht.
Ah ja, okay.
Aber das ist viel, viel fruchtsaftiger dann trotzdem. Aber von diesem reinen Strukturaufbau, wie das dann auf einmal punchy daherkommt und trotzdem nicht Nebbiolo ist, und das hat es mich so ein bisschen erinnert, auch mit dieser Steinmehl- und flüchtigen Kombi.
Ja.
Okay, es ist insgesamt, wirkt es aber auch nicht so, als wäre es aus einer Region, wo es wirklich warm wird.
So ist es.
Was natürlich auch die fehlende Frucht da
Nicken.
auszeichnet.
Yes.
Okay. Das heißt, wir sind wahrscheinlich schon irgendwo in Österreich oder Deutschland. Österreich kann ich mir nicht vorstellen.
Nein.
Deutschland tue ich mir aber auch schon.
Nein. Aber die Einordnung ist komplett richtig, natürlich. Aber nein.
Ja. Was? Vor allem, ich tue mir extrem schauen, was das rebsortentechnisch sein kann, weil alles, was mir da dazu einfällt, das geht sich alles hinten und vorne nicht aus.
Ja, dann denk ganz einfach.
Denk ganz einfach.
Schau dann an.
Also zum Schluss wieder Pinot, oder was?
Zum Schluss wieder Pinot.
Ja, okay. Weil es hat, also natürlich, das ist das Erste, was an den Kopf kommt, das man aber dann, finde ich, schnell wieder ausscheidet, weil dann doch diese Struktur so überwältigend ist und so viele andere Aspekte da reinfallen, die mir da nicht reinpassen.
Ja, ich verstehe schon. Hundertprozentig.
Okay. Aber woher ist das dann?
Puh, gute Frage.
Einfach aus Frankreich, oder?
Nein.
Hä?
Genau.
Uiuiui. Ganz irgendwas, was in unseren Breitengraden ist, aber halt nicht bei uns.
Nennen wir es exotisch.
Tschechien, oder?
Nein.
Das ist auf jeden Fall leiwand. Also mir taugt es.
Sehr gut.
Machen wir mal so.
Naja, bitte. Schon mal ein guter Start,
hätte ich gesagt. Viel weiter komme ich da nicht.
Wundervoll. Schweiz. Wirklich nicht. Ja, Schweiz. Na, also, ich mir dachte jetzt, wenn ich sage, nein, aber es stimmt hundertprozentig bei Deutschland und Österreich, dann kommst du relativ schnell auf die Schweiz. Aber
ja, sicher. Schweiz. Auch mit natürlich Pinot, weil das halt dann trotzdem wichtig ist. Aber würde jetzt halt da auch nicht hintun, ehrlicherweise.
Verständlich, aber.
Aber gut, schön. Schweiz.
Ja.
Okay. Gut, dann stehe ich aber wirklich auf, weil jetzt kann ich es nicht mehr in irgendeiner Form zuordnen, weil für Mytopia hat es zu wenig Volatile.
Nein, es ist nicht Mytopia. Alles geht sich weit nicht aus.
Nein, eben.
Aber stell dir vor, es gab einen richtig cleanen Jahrgang von denen. Aber dann war das auch anders.
Gibt's vielleicht, who knows. Nein, dann war es auch trotzdem dirtier, weil das ist ja trotzdem in sich dann
das ist clean.
Sehr, sehr clean.
Das hier
ja.
ist clean, hundertprozentig. Genau. Es hat natürlich so ein bisschen dieses...
Aber es ist trotzdem halt kein klassischer Schweizer Pinot.
Nein, natürlich nicht, aber...
Also gar kein klassischer Pinot.
Ja, der Mensch ist ja kein klassischer Schweizer Pinot-Mensch, sagen wir mal so.
Ja gut, dann glaube ich... Weiß ich nicht, kenne ich nicht.
Ich fange einfach mal an beim Intro.
Bitte, warte, ich muss meine Punkte aufschreiben. Gib mir einen Stift da.
Hier, Stift für dich.
Merci.
Gut, bist bereit?
Jo.
Wundervoll. Lieber Michi, diese Folge hat es jetzt doch ein paar Mal verschoben gehabt, weil der liebe Winzer hinter diesem Wein eigentlich vorgehabt hat, dass er mir ein paar spannende Sachen schickt. Uns hat dann aber anscheinend die vorweihnachtliche Post durch einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil sein Weinbackerl ist irgendwo im Nirvana verschwunden und wir haben keine Tracking-Nummer gehabt. Also ich hoffe, dass es irgendwie wieder zu einem zurückkommt, weil ansonsten war das sehr, sehr, sehr schade. Aber trotzdem würde die Geschichte dieses Winzers auf keinen Fall vorenthalten. Es ist jetzt zwar das Jahr 22, das wir da im Glas haben, und das ist nicht das Lieblingsjahr des Winzers, aber ich finde, das ist trotzdem ein extrem gelungener Wein so insgesamt.
Ja.
Dafür, dass es nicht sein Lieblingsjahr ist, ist es halt einfach top. Und ja, ich finde, das Ganze muss trotzdem erzählt werden und gezeigt werden. Im Glas
definitiv
hast du den Pinot Noir Hallau Chölle 2022 von Markus Ruch.
Markus Ruch.
Den hätte das kommen können. Ich meine, wenn es Schweiz
Haus. Das habe ich jetzt gar nicht im Hinterkopf gehabt. Nein, das habe ich auch schon lange nicht mehr gekostet gehabt. Mhm. Das habe ich einmal nur im Glasl gehabt und das ist schon sehr, sehr lang her.
Ja, jetzt hast du das wieder im Glasl.
Schön.
Markus cool. Ruch.
Okay. Ja.
Also endlich haben wir die Schweiz im Glas. Haben wir tatsächlich noch nie im Podcast gehabt, nach fast ja, 200 ja. Folgen. Eigentlich Frechheit. Ein bisschen wild, weil es ist trotzdem recht nahe, eigentlich. Ne? Und mit dieser Folge werde ja unter anderem unsere lieben Hörer Udo und Philipp gerecht werden, die gesagt haben, ihr habt noch nie Schweiz gehabt. Was ist eigentlich?
Stellt euch nicht so an.
Ja, genau. Macht einmal was von der Schweiz da drüben. Wir wissen, sie sind besser im Skifahren als ihr, aber scheißt sich nicht so an, deswegen.
Das möchte ich sagen, das ist heuer der Fall und vielleicht die letzten paar Jahre, aber das wird sich wieder drehen. Außerdem lernen sie mal Skispringen, wie war das?
Und damit beenden wir den Sportteil unserer Sendung.
Was, wirklich? Also, ich komme gerade aus den Fahrt.
Ja, ja, ich weiß. Deswegen muss ich das ganz schnell wieder abdrehen. Auf jeden Fall, die zwei haben gefragt, beide unabhängig voneinander, wo denn die Schweizer Weingüter bleiben. Und sie haben recht gehabt. Und der Udo hat nur dazu gesagt, Markus Ruch war doch eigentlich immer was. Und ich habe dann tatsächlich von Markus Ruch einen 2012er, ich glaube 2012er im Glasl gehabt, vor nicht allzu langer Zeit. Shoutout Rossbart.
Ja, gut.
Und nice. Ja, das war einfach so ein kleines Unter-der-Hand-Thema. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt wird es dann irgendwann einmal Zeit und habe mir halt die aktuelleren Sachen angeschaut und habe auch den Jahrgang 22 cool gefunden, ja, weil das ist halt der aktuell heraus ist. Und habe dann mit Markus telefoniert eben. Das haben wir auch ein bisschen verschoben gehabt, weil in der Schweiz ist die Lese doch ein bisschen später als überall anders. Ne? Dementsprechend haben wir dann halt erst irgendwann Mitte November mal telefonieren können miteinander. Aber ja, ich habe das sehr schön gefunden. Der Markus hat gesagt, das war so ein warmer Jahrgang. Und dieser Wein schreit aber kühl, ja. Cool Climate Wine. Also ich finde, er drückt trotzdem das aus, wie der Markus arbeitet, sehr, sehr gut. Und er hat auch gesagt, er erzählt auch nachher noch ein bisschen mehr dazu, aber er hat auch gesagt, die Leute finden es eh super, aber er selber weint halt klar. So ein bisschen den Jahrgängen hinterher, die wirklich kühl waren.
Ja, das waren direkten seine. Vergleich ist wahrscheinlich halt ja, dann schwieriger. Genau. Aber ich meine, auf wie viel Höhenmeter baut der? Also 2,5 oder?
Nein, nicht ganz. Wir sind in der Deutschschweiz, wir sind im Klettgau. Es ist weniger Skifahren dort, es sind 500 bis 600 Höhenmeter. Okay. Hör auf mit dem Skifahren jetzt. Ich hätte gar nicht anfangen sollen damit. So
blöd. Sein Fehler.
Tja, auf jeden Fall unsere erste offizielle Schweiz-Folge. Und damit starten wir gleich direkt rein in die Geschichte von Markus Ruch. Der wächst im Norden der Schweiz auf, also so in der Bodenseegegend ungefähr. Nicht so weit weg von Österreich natürlich, also wir haben uns auch gut verstanden.
Sehr gut.
Man kann miteinander sprechen, ohne dass es ganz, ganz, ganz schwierig wird. Also es funktioniert schon.
Es funktioniert ja mit den Vorarlberger auch wieder nicht.
Die sind schlimmer als die Schweizer, bemühen sie weniger.
Uiuiui. Ui.
Bitte, liebe Vorarlberger, ich meine es eh nicht ernst.
Die verstehen uns eh nicht.
Fair. Ich bin beim oberösterreichischen Dialekt da. Auf jeden Fall, Markus Ruch wächst im Norden oder im Nordosten der Schweiz auf. Sein Papa ist durchaus weinbegeistert. Der hat im eigenen Weinkeller damals schon die eine oder andere schöne Flasche liegen gehabt. Beruflich hat er allerdings überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Der war nämlich Gärtner. Und lang wollte der Markus auch Gärtner werden, aber dann ist irgendwie doch die kaufmännische Ausbildung eingerutscht. Wie es halt manchmal passiert, wenn du als Jugendlicher noch nicht ganz genau weißt, was du wirklich machen willst. Ne? Dann machst du halt einmal das, was dir irgendwie so ein bisschen sicher erscheint, wo du glaubst, du verdienst so ein bisschen was. Und ja, war halt nicht ganz seins. Also er hat die Ausbildung gemacht und war dann 2 bis 3 Jahre so ungefähr auf der Bank. Und hat er gesagt, während dieser Zeit ist ihm immer bewusster geworden, je länger er dort war, wie unglücklich er ist in dieser Position. Und das war nicht das Problem, dass die Kollegen ungut waren, das war nicht das Problem, dass jetzt irgendwie dieser Job so furchtbar war, aber das war einfach nicht das, was er machen wollte und zwar gar nicht. Und dann musst du halt überlegen, was du tust. Ne? Manche Leute bleiben halt dann in so einem Job und sagen, naja, dafür verdiene ich gut und das passt eh alles und ich habe ja meine Freizeit. Oder du sagst, nein, ich muss nochmal alles umdrehen. Und ich meine, er war noch nicht so alt, dann ist Anfang 20, ja.
Und entweder du machst dann Pinot oder du machst halt Schaumwein, so wie der Nico Brandner von Griesel. Ne? Der hat ja seinen Bankerjob an einen Nagel gehängt. Also finde ich sehr, sehr schön, diese Parallele da. Yes. Also gescheiterte Banker,
gescheiterte gute Winzer. Banker sind wirklich gute Winzer.
Ehrlich.
Ganz einfache Schlussfolgerung. Er hat als Kind auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne draußen was getan und hat eben auch, wie schon gesagt, so ein bisschen Affinität zu dem Beruf vom Papa gehabt, zu diesem Gärtner-Thema. Aber so ganz war das halt auch nicht das, was er dann wirklich machen wollte. Aber er hat einmal für sich gesehen, okay, passt, ich will eigentlich irgendeinen Job, der outdoor ist. Also nichts Büro, nichts Schreibtisch. Und hat dann ein bisschen hin und her überlegt Und durch Connections von seinem Papa, der ja doch ein bisschen, wie schon gesagt, nicht nur ein bisschen Weinaffin war, sondern ordentlich Weinaffin war und auch wirklich Winzerinnen und Winzer kannt hat, also da einfach sehr interessiert war an den ganzen Themen, ohne selber ein Weingut zu haben, hat er ein Praktikum gekriegt an einem staatlichen Weingut. Das war so das Nächste, was irgendwie möglich war. Und das hat er sich gleich mal geschnappt. Und nach 3 Monaten war es für den Markus dann sonnenklar, hat er gesagt, dass er genau das machen will. Auch wenn es ein staatliches Weingut war, auch wenn er nicht alles natürlich greifen hat können, aber es war klar, okay, passt, das ist so viel besser als alles, was ich davor gemacht habe. Das versuche ich jetzt. Damals war er 22 und zunächst dann ein bisschen unschlüssig, wie er das Ganze genau angehen soll. Zum Glück hat sein Schwiegervater, damals der Papa von seiner Freundin, ein sehr gutes Verhältnis mit einem der renommiertesten Winzer in der ganzen Deutschschweiz gehabt. Und zwar Hans-Ulrich Kesselring vom Schlossgut Bachtobel. Hat mir persönlich nichts gesagt, aber ist in der Schweiz groß.
Okay, ja. Sorry Schweiz.
Ich weiß nicht wieso, aber wir kriegen von den ganzen Schweizer Winzerinnen und Winzern auch von den Großen weniger mit. Ich weiß nicht wieso, weil aus Deutschland kriegt man gefühlt viel mehr mit. Aber wenn du dann einmal da drinnen bist und du das durchliest, dann merkst du halt, okay, passt, da gibt es ein paar absolute Koryphäen, die es einfach nie über den Arlberg geschafft haben.
Aus irgendeinem Grund. Gefühlt ist das wirklich, ich finde, ich habe vorher gerade nachgedacht, so Schweizer Weiner in Österreich irgendwo zum Kriegen ist nahezu unmöglich.
Es war nicht leicht, da überhaupt irgendwas zu kriegen, will ich nur dazu sagen. Und ich kann mir nicht hundertprozentig erklären, wieso. Ich meine, natürlich haben wir immer so ein bisschen dieses Preisthema. Ne? Also Schweizer Wein ist automatisch teurer.
Ja.
Klar, Wirtschaft ist teilweise auch sehr, sehr teuer und es ist relativ zart, das Ganze. Kommt natürlich darauf an, in welcher Weinregion du bist. Aber so oder so immer ein bisschen teurer. Und vielleicht ist es für Händlerinnen und Händler einfach schwieriger, einen Mann und die Frau zu kriegen.
Ja, ich glaube vor allem, dass uns da in Österreich ein bisschen die Zielgruppe fehlt. Mhm. Weil wenn du jetzt von der Schweiz ausgehend sagst, ja passt, ich suche mir jetzt einen Händler im Ausland, dann gehe ich halt natürlich, so wie aus Österreich auch, gehe ich auch nicht zuerst in die Schweiz, sondern zuerst nach Deutschland, genau. Ein viel größerer Markt.
Ja, so ist es.
Jetzt habe ich dann ein Produkt, das um einiges mehr kostet, als wie das Produkt in dem Land selber.
Ja.
Das heißt, ich habe meine Zielgruppe im Endeffekt nochmal total geschrumpft. Der österreichische Händler muss das schon extrem lieben und muss das dann
wirklich
die richtigen Leute bringen.
Na, komplett.
Der deutsche Händler kann das als, hey, schaut, wir haben ein bisschen was aus der Schweiz mitnehmen und hat trotzdem noch mit einer größeren Reichweite halt die Möglichkeit, dass er das verkauft.
Ja.
Ich glaube, das ist schon so ein bisschen ein Thema, ja.
Definitiv ist es auch wirklich. Ich meine, der Markus hat einen österreichischen Händler, Wagner.
Bei
Wagner gibt es das tatsächlich, aber leider im Online-Shop eine sehr begrenzte Auswahl. Es gibt aber auch nicht so viel von den Markus-Weinen.
Das ist ein bisschen das Problem.
Du kommst als Endkonsument gar nicht so leicht dran, aber zumindest die Gastro ist versorgt. Also zumindest in der Gastro poppt der Markus schon immer mal wieder auf. Wenn du auf irgendwelche Weinkarten schaust, da sind ja, immer wieder
stimmt.
Positionen von ihm.
Das stimmt.
Und das
weil
ist
du
halt
hast oft dann Schweiz und
genau.
Da steht nichts
da steht
außer Markus Ruch. Ja.
So ist es. Vielleicht Gantenbein, wenn du wirklich teuer trinken willst, aber ansonsten findest du da nicht besonders viel.
Das ist wahr, ja.
Schon, gell?
Ja.
Das sind so die 2 Namen, die du in den österreichischen Karten so ein bisschen findest. Es sei denn, irgendwie hat sich super spezialisiert auf Dachweine und macht halt nur das. Und dann ist halt vielleicht der Schweiz vielleicht nur irgendein anderer Winzer dabei. Aber
ja, was? Also selbst sowas wie, weiß nicht, Adank oder so findest du alles gar nicht?
Nein, überhaupt nicht.
Null.
Ja, auf jeden Fall, der Hans-Ulrich Kesselring ist dann so ein bisschen der Mentor und Wegbegleiter vom Markus Warden. Einer, bei dem er nicht nur einmal gearbeitet hat. Der Hans-Ulrich dürfte auf jeden Fall damals auch gemerkt haben, dass der Markus extrem interessiert ist an allem, was da passiert. Und der hat ihm so ein bisschen ausgeholfen, also ein bisschen mitgeholfen und hat viel mit ihm geredet. Und das Coole war, sagt der Markus, dass der Hans-Ulrich ihm extrem viel sehr tiefgehende Einblicke ins Weingut gegeben hat, obwohl er zu dem Zeitpunkt keine Ausbildung gehabt hat. Das war einfach nur dieses Interesse, das der Hans-Ulrich gesehen hat und wo er gesagt hat, hey, dem taugt das wirklich.
Ja, ist schon
der
cool.
Würde es wirklich machen. Und nicht nur, dass er viel Einblick gegeben hat, sondern der Hans-Ulrich hat den Markus immer wieder gefragt, wie er was angehen würde. Über seine ganze Karriere, unter Anführungszeichen, hinweg. Wie würdest du das angehen? Erzähl mir mal, was würdest du machen? Und das fordert dich natürlich. Es ist nicht leicht, vor allem wenn du einer Schweizer Weinkoryphäe gegenüber sitzt. Aber es war natürlich extrem super, weil der Markus von Anfang an gelernt hat, so ein bisschen diese eigenen Ansätze zu entwickeln. Und dann hat natürlich der Hans-Ulrich einmal gesagt, wie er das angehen wird.
Was
natürlich
auch sehr und wo es da ein Blödsinn ist oder
ja,
was
genau.
Nicht.
Aber es ist natürlich super, wenn du einen hast, der dich fordert und der aber gleichzeitig was lernen will. Also der das nicht nur zur Gaudi macht, um
ja,
dir ein bisschen zu ziehen, sondern der dir wirklich helfen will. Ja, auf jeden Fall, das war schon mal so dieser Ansatzpunkt, da, wo der Markus gemerkt hat, okay, gut, Weinbau, das taugt mir schon richtig. Und sowohl der Papa von Markus als auch der Hans Ulrich waren damals der Meinung, dass der Markus jetzt nicht unbedingt sofort anfangen sollte, in irgendeinem Weingut zu arbeiten, sondern dass er sich davor schon eine ordentliche, fundierte Ausbildung holen sollte. Macht ja da Sinn, bevor er sich ins Berufsleben stürzt, weil so alt war er noch nicht. Und es macht schon Sinn, dir mal so ein bisschen eine Basis zu holen, bevor du dich dann wirklich reinhaust in das Ganze. Also hat der Markus eine 2-jährige Lehre an 2 Schweizer Betrieben absolviert. Nicht die spannendsten, hat er gesagt. Das hat er dann irgendwann einmal selber gemerkt, dass das jetzt nicht das Allerinteressanteste ist, aber nichtsdestotrotz hat er dann einfach einen offiziellen Bescheid in der Hand gehabt. Das schaut nochmal nicht, wie wir wissen.
Ja, hast du halt einmal die Basis abgelegt.
Ganz genau, dass du mal alles lernst, so wie es halt in der Schule gelernt wird zumindest. Und dann kannst du von dort aus weitergehen. Und nach erledigter Ausbildung hat er sich dann einen Wunsch erfüllt, den er schon länger gehabt hat. Er wollte unbedingt in die Toskana gehen. Wir sind da Anfang der 2000er im Übrigen.
Ah ja, okay. Ja, das erklärt einiges.
Ja, ja, ganz genau. Ich meine, du fragst jetzt sicher, wieso Toskana?
Ja, genau. Ja, warum zur Hölle? Aber ja.
Genau. Und dort ist er beim Robert Kengelbacher gelandet, ein ehemaliger Schweizer Zahnarzt, der sich in Montepulciano in den 80ern das Weingut Il Macchione gekauft hat und damit sie wiederum einen Lebenstraum erfüllt hat und dort einfach Wein gemacht hat. Ne? Schweizer Zahnarzt. Going Winemaker. Richtig, Ouch. Richtig gut.
Das klingt wild.
Aber es war wirklich wieder Umstellung, hat der Markus gesagt. Es war richtig wieder Umstellung. Der hat nämlich richtig gut Wein gemacht. Also der war wirklich berühmt. Das ist wieder was, was wir nicht kennen, weil wir ein bisschen zu jung dafür sind. Und weil das Weingut mittlerweile verkauft ist und wer andere es führt. Aber der hat das sicher 30 Jahre lang oder sowas in Richtung gehabt. Mhm. Und ist halt dann einfach in Pension gegangen. Und irgendwann einmal, oder Pension, ich weiß nicht, ob es Pension war, aber einfach irgendwann einmal mit 60 gesagt hat, pff, ich bin fertig, danke, ciao. Aber er hat damals das Weingut wirklich, wirklich gut geführt und auch mit richtig guten Leuten zusammengearbeitet. Und es war eine wüde Umstellung, hat der Markus gesagt, weil es halt direkt von dieser doch sehr strengen Schweizer Weinschule in die italienische Lese geworfen worden ist. Ja. Und er hat sich nur genau erinnern können, wie er zwischen die Italiener gestanden ist und sich gedacht hat, scheiße, was machen die? Die machen ja alles falsch da. Das ist ja überhaupt nicht, wie wir es in der Schule gelernt haben. Soll ich was sagen?
Soll ich dir noch einmal sagen, wie das wirklich gegangen hat?
Ja, er hat sich wirklich gefragt, ob er was sagen soll. Das ist ja alles komplett
fangen
anders.
Fangen wir mal 3 Stunden früher an und hören nicht schon nach einer Stunde wieder auf zum Hackeln.
Ganz traut.
Und das muss wirklich ganz groß sein.
Er hat sich nicht ganz traut dann.
Ich glaube, es war wahrscheinlich ein großer Vorteil.
Es war ein großer, großer Vorteil. Immerhin war er doch ein sehr frisch eingetroffener Praktikant. Als er dann über die nächsten 2 bis 3 Wochen aber so die Moste verkostet hat und ödere Weine von Il Macchione, da ist er dann draufgekommen, da ist überhaupt nichts falsch. Das ist richtig geil, das Zeug. Und er hat halt gecheckt, okay, passt, man kann Wein durchaus auch sehr traditionell italienisch handwerklich machen, ohne diese ganze hochkomplexe Technik, ohne die ganzen Hilfsstoffe und Zusätze, die in der Schweizer Schule beigebracht wurden, dass es unbedingt rein muss, ansonsten stirbt der Wein. Also er hat sehr, sehr schnell dann sein Schulwissen hinterfragt und vielleicht ein bisschen verworfen auch dann gleich einmal. Und weil ihm der Hans Ulrich gesagt hat eben, hey, wenn du irgendwo hingehst als Praktikant, dann bleib bitte nicht nur eine Lese lang, sondern schau dir das Ganze mindestens 1 Jahr an, weil ansonsten weißt du nicht, wie das Ganze wirklich funktioniert.
Genau, schau dir alles an.
Genau, wenn du nur eine Lese lang dort bist, dann weißt du nicht, wieso das so gemacht worden ist, weil später passiert irgendwas, das auf Basis dessen dann wieder so ist. Mhm. Und du verstehst das erst, wenn du diesen vollen Zyklus einmal gemacht hast, mindestens einmal gemacht hast.
Na, fair. Ist schon ein sehr schlauer Zugang insgesamt, weil dann hast du halt wirklich alle Facetten einmal gesehen und dann verstehst du sicherlich mehr, als wie nur durch den Kurzeinblick, wo halt wirklich alles zusammenkommt und wo dann auch, da wird Manpower gebraucht. Ne? Da brauchst du viel Leute, da müssen viel Sachen schnell passieren. Das sind auch nicht die Sachen, wo du wahrscheinlich die Zeit hast, dass du dann diskutierst und mit den Leuten einmal in der Tiefe überlegst, warum was wie gemacht wird. Ne?
Ja. Und deswegen ist er über 1,5 Jahre geblieben, fast 2 Jahre sogar. Und das kommt auch daher, dass der Weingutsbesitzer während seiner Zeit dort einen Nebenbetrieb aufgemacht hat und gute Leute gebraucht hat und er dann eben komplett da eingestiegen ist und dafür gemacht hat für den.
Ah, okay.
Und dann dementsprechend hat er auch sehr viel Verantwortung gekriegt. Das war natürlich auch saucool für ihn, weil es war eigentlich das erste richtige Praktikum nach der Schule. Also da schon ordentlich Verantwortung zu kriegen, ist natürlich cool.
Ja, sicher, das ist geil.
Und von dort aus ist der Markus dann nach diesen knapp 2 Jahren, 1,5 Jahren ins Tessin weitergezogen. Also er ist wieder zurück in die Schweiz, war dann genug Italien für ihn. Und dort haben einige sehr spannende, und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, Schweizer Weingeschichte, da haben einige sehr spannende Deutsch-Schweizer Winzer mit ihren Merlots, und ja, Merlots spezifisch, die Schweizer Weinszene komplett durchgewirbelt, hat der Markus erzählt. Und er wollte wissen, wieso. Er wollte wissen, wie das jetzt passiert ist da. Mhm. Also zwischen den 90er und den 2000er war das der Riesenhype. wiederum sehr schweizbasiert, wiederum was ich nicht mitgekriegt habe. Also es war, dieses Telefonat war fast 2 Stunden lang, einfach weil ich so viel nachfragen habe müssen.
Ja, sicher.
Weil es so spannend war, weil ich diese Einblicke einfach null habe. Und ich glaube, du findest das auch nicht ordentlich. Ich glaube, es ist einfach zu wenig an, an trotzdem, Info draußen.
Trotzdem auch Szene-Einblicke und auch ein bisschen übergreifend Sachen, die du ja, du findest wahrscheinlich einzelne Ereignisse, aber du findest nicht so einen Blick von oben drauf, den du jetzt da gekriegt hast natürlich.
Ja, genau. Als erstes war er beim Werner Stücki, der in Bordeaux studiert hat und dann ins Tessin gegangen ist und die ersten wirklich qualitativ hochstehenden, wie der Markus gesagt hat, mal loskeltern wollte. Einfach weil er gesehen hat, okay, passt, Bordeaux, was dann sei natürlich, Cabernet Sauvignon, ja, Merlot, die größten Sachen, Cabernet Sauvignon, vielleicht schwierig in der Schweiz, versuchen wir es mit Merlot.
Okay.
Aber dann hat richtig angezahlt, also richtig geschaut, was geht. Kann das funktionieren? Wenn ja, was kriegen wir alles zusammen? Also mit sehr viel Pioniergeist da reingegangen in das Ganze. Dort hat er einen Herbst verbracht, also hat nicht ganz das gemacht, was der Hans Ulrich im Normalfall sagt, aber es gibt einen Grund. Der Christian Zündel hat nämlich nur Leute für seine Lese gesucht und der Christian Zündel ist der zweite in der Riege von, es sind so 4, 5 Winzerinnen, Schweizer Winzerinnen, die dieses Merlot-Thema so forciert haben.
Okay.
Und der Christian Zündel war anderer. Der war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schon eine Tessiner Weinlegende, hat Naturwissenschaften an der ETH Zürich studiert und ist da sehr, sehr, sehr reflektiert, sagt der Markus, rangegangen an diese ganze Sache. Mhm. Zu dem ist er gegangen, wie gesagt, genau wie der Werner, war auch der Christian sehr berühmt für seine Merlots. Und dass man in der Schweiz überhaupt irgendwas jenseits von diesem schwächlichen, dünnen, roten Landwein machen kann, das war im Tessin eine komplette Revolution.
Okay, okay.
Das ist so ein bisschen dieser Punkt an der
dass
ganzen
da
Sache.
Überhaupt irgendwas
dass
geht
du überhaupt was machen kannst,
in
außer
irgendeiner Form reif
schwächlich,
wird
dünn, und, sauer.
Ja.
Das war okay. Schweizer Rotwein lange. Schwach, ja. Dünn, sauer, brauchst gar nicht erst angreifen.
Mhm.
Und dass es doch anders gehen kann, das haben die dann gesagt. Der Markus ist also für 2 Wochen beim Christian Zündel gelandet und da hat mir erzählt, dass er, dieser Mensch, der hat ihn komplett in den Bann gezogen. Komplett. Weil er so reflektiert und so extrem wissbegierig war. Und der Christian dürfte in ihm tatsächlich auch so die nächste Generation der Schweizer Winzer gesehen haben.
Ah, okay.
Also der darf gesagt haben, da ist einer, der kommt mit genau der gleichen Energie daher wie ich. Mhm. Der will alles wissen, der will alles hinterfragen und der will schauen, was man machen kann.
Mhm,
er will
pushen. Das ist natürlich geil, ja.
Und das ist natürlich schon schön. Ich glaube, wenn du...
Das ist ein bisschen schon, ein Ritterschlag, ja.
Ja, genau. Und wenn du schon relativ weit bist da in deiner Karriere, ist es, glaube ich, schön, wenn wieder wer zu dir kommt, wo du sagst,
endlich checkt einmal wer, was ich da mache.
Ja.
Und der will in dieselbe Richtung gehen.
Genau.
Und sowas weitermachen, vielleicht mit seinen eigenen Ideen und vielleicht in ein bisschen andere Richtung. Aber,
da will cool. Wer wieder was. Genau. Ja. Und eines Abends nach der Lese hat es im Haus Zündel dann eine Blindverkostung gegeben mit vielen Pinot Noirs. 2 davon haben wir Markus damals komplett umgehauen und ich kann sich jetzt nur erinnern. Die haben viel mehr Energie gehabt, aber auch viel mehr, er hat es Ehrlichkeit genannt und ich finde das ein schönes Wort.
Mhm.
Also die waren viel ungekünstelter als viel von den anderen. Du kannst dir jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser vorstellen, was er gemeint hat. Und als die Flaschen dann gezeigt worden sind, waren es 2 Betriebe aus dem Burgund, von denen er noch nie gehört hat. Domaine de Rhin und Domaine Lafarge, beide biodynamisch. Und mit dieser Verkostung war für den Markus dann eine riesige Faszination entstanden. Einerseits für das Thema Burgund und Pinot Noir und andererseits für die Biodynamie. Weil er sich gedacht hat, wie kann das sein, dass genau diese 2 Weine mich so komplett aus der Bank geworfen haben da jetzt? Wie kann es sein, dass genau die 2 biodynamischen Weingüter aus dem Burgund da jetzt so cool waren? Muss man mal herausfinden gehen natürlich. So, also rund um 2002 herum. Und damals haben gerade so die Ersten angefangen, in der französischen Schweiz biodynamisch zu arbeiten. Und natürlich hat es den Christian Zündel auch sehr interessiert, was man da so machen kann. Dementsprechend hat er für sich selber auch beschlossen, er testet jetzt einmal, was da geht. Und für den Markus hätte das Timing nicht besser sein können. Der war natürlich sofort voll dabei und hat gesagt, okay, passt Christian, machen wir das. Und hat dann mit ihm gemeinsam so 4 Hektar Merlot Chardonnay. Chardonnay war so das zweite Liebkind von Christian, biodynamisch bewirtschaftet. Und damals hat er schon gesehen, Biodynamie geht auch in der Schweiz. Es ist durchaus möglich. Es ist zwar das Tessin, also es ist eine andere Region, als er heute bewirtschaftet, aber er hat gesehen, okay, passt, es geht. So viel geht, wo die Leute sagen, es geht nicht.
Ja,
und das
ist
war
immer
schon
der,
immer dieses,
der Punkt.
Vor allem in der Schweiz hast du gefühlt schon auch viel so Barrieren. Viel, das darfst nicht, das geht nicht, das darfst nicht, das geht nicht.
Naja, klar,
das macht man nicht so. Das macht man nicht so.
Ultimativ Tradition und ultimativ
100%.
Nur nichts Wildes machen.
Genau.
Der
Markus wollte aber was Wildes machen. Es ist leider anders gegangen. Dann wollte er halt schon noch mal weiter. Also er hat natürlich die Zeit beim Christian Zündel extrem taugt. Aber er war halt noch nicht fertig mit sich Sachen anschauen. Und der ist halt, was weiß ich, da ist er so Mitte, Ende 20 und will noch mal viel sehen, bevor er dann irgendwann einmal so überlegt, was er wirklich selber tut, mit seinen eigenen Ideen, die er so hat. Und er hat für sich festgelegt, dass er nur mehr auf Kleinbetriebe arbeiten will. Das war für ihn ganz, ganz klar. Am besten irgendwo zwischen so 5 und 10 Hektar, weil da können sie immer ein bisschen was zumindest zahlen im Normalfall. Und man kommt trotzdem immer mit Winzerinnen und Winzer zusammen. Also die machen die Winzerinnen und Winzer noch viel oder das meiste selber.
Aber jetzt nicht nur mit irgendeinem Kölnermaster von
genau,
links.
Genau, genau. Ja. Und die interessantesten Gespräche, sagt der Markus Fürst, dann eher am Abend oder am Mittagstisch. Und das geht nur, wenn der Betrieb nicht riesig ist. Weil ansonsten passiert das halt
also
auch nicht
dieses
so.
Dieses Familiäre da dazu, ja. Verstehe.
Genau, dieses, du willst mit den Leuten oder der Markus will mit den Leuten reden. Nicht nur arbeiten, sondern reden.
Ich wollte
dann
auch alles rausziehen.
So und ist es. Voll. Und der Christian Zündel hat dann weitergeschickt ins Wallis zu Marie-Therese Chapard. Und während der Markus das Ganze sehr spannend gefunden hat bei der Marie-Therese, war das dann schon einmal was ganz anderes und es war ihm sehr schnell zu eng in den Bergen.
Okay.
Und das gilt für alles. Es gilt nicht nur für die Bergstruktur. Auch was die Denkweise angegangen ist, hat er gesagt, während es im Weinbau genau das war, was ihm interessiert hat, also sehr biologisch, biodynamisch und so weiter, die ganzen Ansätze schon damals verfolgt, war die Arbeit im Keller genau das Gegenteil.
Okay.
Und dort ist halt nur mit Reinzuchthefe gearbeitet worden, mit Schwefel, sehr viel davon.
Das ist so ein klassischer, alteingesessener, früher biodynamischer Betrieb, der aber von der Weinstilistik dann am Schluss durch
sehr
das, was in der im Köller gemacht wird, alles dann wieder so schmeckt wie alles andere.
So ist es.
Okay.
Und das hat aus der Sicht von Markus halt das kaputt gemacht, was im Weingarten so schön aufgebaut worden ist. Also es hat er fast weh dann.
Ja.
Also ist er dann eher früher als später aus dem Wallis wieder gegangen und hat sie dann doch endlich wieder über die Grenzen der Schweiz hinaus getraut und du wirst das erahnen.
Ins Burgund.
Geht ins Burgund, genau. Und so
muss.
Und zwar zu jenem Winzer, der ihm gleich beim ersten Berührungspunkt so extrem abgeholt hat, Dominique Terrain.
Okay.
Und dort ist er einfach hingefahren, hat geklingelt und hat den Dominique gefragt, ob er nicht bei ihm arbeiten kann.
Sehr guter Ansatz. Anders kommst du wahrscheinlich eh nicht dran.
Möglich. Er hat gesagt, ich finde deine Weine ultra geil, wir wissen, wie das geht. Ich will bitte bei dir arbeiten. Und der Dominique hat gesagt, grundsätzlich ja, Geld habe ich keins.
Aber wenn du willst, weil der will ja eh schon.
Ja, sicher. Und der Markus hat gesagt, wenn ich irgendwo essen und schlafen kann, gar kein Problem, machen wir schon. Und so war es dann auch. Die Domaine Durin war damals ein kleiner Betrieb, 4 bis 5 Hektar Rebfläche ungefähr. Es hat einen anderen jungen Mitarbeiter gegeben, der ungefähr so motiviert war wie der Markus. Also es war richtig perfekt. Das war genau das, was er wollte. Der Dominique war die ganze Zeit da, hat die ganze Zeit mitgearbeitet und da kannst du dann alles erfragen, was du unbedingt wissen willst. Und es war nicht nur deswegen extrem spannend, weil er halt mit dem Dominaque Durin gearbeitet hat, sondern auch, weil da gerade eine riesige Bubble entstanden ist an Bio und Biodyn. Also die ganzen aufstrebenden biodynamischen und Bio-Winzer des Burgund haben sie untereinander extrem oft getroffen. Er hat gesagt, die Naturweinszene war so zwischen 2003 und 2005 gerade komplett am Aufsteigen. Das waren so diese allerersten Ansätze und da war halt auch im Burgund einiges los diesbezüglich. Auch ein paar, die es dann gar nicht mehr nachverfolgt haben, aber das eine Zeit lang einmal versucht haben oder ein bisschen getestet haben.
Aber das ist schon die Zeit, wo in Frankreich halt die ersten Sachen wirklich
richtig
losgehen in Form von Vernetzung, in Form von mehrere Leute gemeinsam und nicht nur dieses Eigenbrötler, wo irgendwo in der Einöde wer was macht, was ganz anders ist als alle anderen, was es ja eh schon sehr, sehr lang gegeben hat überall, sondern wo wirklich halt so ein bisschen Bewegung reinkommt.
Richtig, ein bisschen Community entstanden ist. Wir haben ja nicht nur einen Eigenbrötler in der Ebene, sondern wir haben diverse, die sich sonntags immer treffen. Das ist ganz cool. Da haben sie wirklich Winzerinnen und Winzer aus der Szene auf einem von den Höfen halt getroffen, ihre eigenen Sachen zur Verkostung mitgebracht, spannende andere Sachen zur Verkostung mitgenommen. Alle waren dabei von jenen Playern, die halt wirklich die Vorreiterrolle inne hatten, so wie halt Dominique Terrain zum Beispiel oder auch ganz, ganz kleine, einfache Weinbauern, die einfach immer dieses Thema Bio-Biodyn für sich aufgegriffen haben. Erstens einmal schauen wollten, geht das überhaupt? Einfach immer was mitgebracht haben. Klar, war da ein Blödsinn dabei, hat der Markus gesagt. Was ist eh? Von unendlich flüchtige Säure bis zu, wenn du Pech gehabt hast, einmal Flaschen quasi Essig.
Ja.
Aber der Austausch war absolut grandios und die Leute haben sich einfach getraut, was mitzubringen, die Flaschen aufzureißen und Feedback von anderen zu holen und daran zu wachsen.
Das ist schon
gesagt,
gut.
Das war sowas von cool. Das war so eine wirklich schöne dynamische Stimmung. Und diese Offenheit, aber auch die vielen schönen Beispiele dafür, was man auch ohne Reinzuchthefe und mit wenig Schwefel machen kann an grandiosen Weinen, die haben den Markus schon auch in seinem Wunsch sehr bestärkt, genauso zu arbeiten. Wenn er dann einmal, und das war doch schon ein bisschen im Hinterkopf, ein eigenes Weingut hat. Und diesen Wunsch des eigenen Weinguts, den hat er natürlich schon ein bisschen länger herumgetragen, aber am Anfang wollte ich halt einmal wirklich einen Haufen Erfahrung holen, bevor er irgendwas Eigenes starten wollte, war eh klar. Mit 33 ist er dann aber in Burgund vor einem Scheideweg gestanden und hat ein bisschen überlegt, welche von drei Optionen er jetzt wirklich angehen soll. Das Burgund hat ihm extrem gut gefallen. Wie schon gesagt, diese Community und so weiter, das war schon ein absoluter Wahnsinn. Und er hätte sich durchaus vorstellen können, zu bleiben. Aber das Problem ist, wenn du wirklich selber was machen willst, ist es quasi unmöglich.
Das kannst
du
nicht, ja.
Geld, Ressourcen, Platz, Leid. Es ist einfach extrem schwierig, da irgendwie selber was anzureißen. Das heißt, er hätte bei wem anderen arbeiten müssen.
Ja.
Und du kannst halt nicht für immer und ewig nur auf Kost und Logis irgendwo bleiben. Das ist halt, irgendwann musst du halt überlegen, ob du ein bisschen Geld irgendwo herkriegst.
Na, plus klingt das ja schon so, als hätte der Markus Ruch sehr, 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 sehr viel klare eigene Ideen.
Oh yes.
Also ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, wenn er dann ewig, natürlich Lerner und so, alles cool, aber irgendwann muss er das ja umsetzen, auch dürfen. Und so wenn da immer dann irgendein Chef oder Chefin da steht, die sagt, das ist schon cool, was du da zusammen denkst, aber meine Regeln, schwierig.
Und ich glaube, das hat er sich auch so ein bisschen im Hinterkopf gedacht. Eine zweite Option hat er auch noch gehabt, die nette ist, die du gerade genannt hast, nämlich selber was machen. Und die zweite Option war, zum Christian Zündel nochmal zurückzukommen. So hat er sich auch ganz ernsthaft überlegt, weil der Christian Zündel halt einer war, der das sehr geschätzt hat, was er so an Inputs geliefert hat und so weiter. Und weil er halt diesen Menschen einfach so cool gefunden hat.
Ja.
Also das hätte er sich sehr gut vorstellen können. Aber Option 3 ist es dann schlussendlich geworden, in der Schweiz was Eigenes anfangen. Zu groß war der Drang, da selber was zu machen und zu groß waren die eigenen Ideen. Und wenn in der Schweiz, dann aber zumindest mit seinem geliebten Pinot Noir.
Ja.
Zumindest das muss er sich mitnehmen.
Der muss mitkommen.
Der muss mitkommen, genau. Gemeinsam mit dem Christian Zündel hat sich der Markus irgendwann einmal vor einer Schweizkarte gesetzt und hat überlegt, welches Gebiet jetzt wirklich das meiste Potenzial hätte für Pinot Noir und Biodynamie gepaart. Und recht schnell war klar, Klettgau.
Okay.
Deutschland.
Cool. Das heißt, der hat das wirklich so analytisch sich angeschaut,
natürlich.
Ohne irgendwie, da kenne ich was, da kenne ich wen, da habe ich was, da
kenne ich keinen, habe ich nichts. Einfach nur, wo ist das meiste Potenzial
was
vorhanden?
Was ist das Beste? Okay.
Was kann nicht funktionieren?
Geil. Was für ein Freak.
So
richtig stark.
Hundertprozentig. Es war ein sehr, sehr, sehr cooles Telefonat mit Markus.
Ja, dass du gemerkt hast,
der hat einfach da seine Ideen gehabt und hat, ist halt wirklich rangegangen, nicht irgendwie so träumerisch, aha, das wird schon irgendwie gehen, sondern wo kann ich das machen, sodass es wirklich funktionieren kann.
Geil.
Du weißt eh noch immer nicht hundertprozentig, ob es geht.
Ja, ja,
das hat auch keiner gemacht vor ihm.
Zumindest einmal aus der Analyse quasi das Beste rausgeholt, was gehen kann. Und dann hast du es dort probiert und nicht irgendwo anders, wo du vielleicht schon schlechte Bedingungen vorfindest. Ja. Und du sagst, na gut, aber da, also nicht, da bin ich aufgewachsen, was auch immer, irgendwie nahe daheim oder so.
Da habe ich ein Haus.
Ja, genau. Ja. Konnte ich hin und wieder bei den Eltern schlafen. Ah, super.
Also Deutschschweiz hat mit Sicherheit, also dieses Thema, die Eltern haben da zumindest am Bodensee ein Haus, hat sicher ein bisschen einen Einfluss drauf gehabt.
Ja.
Aber er hätte, wenn er sich wirklich einfach gemacht hätte, hätte er halt einfach irgendwo am Bodensee Wein gemacht. Und hätte er nicht so viel immer dumm fahren müssen.
Mhm.
Aber tatsächlich war es Klettgau, also generell die Deutschschweiz ist halt bekannt für Pinot Noir. Das ist einfach so die Gegend, einfach weil es dort die Jura-Ausläufer gibt und den ganzen kalkigen Boden. Siehe hier der Staub.
Richtig.
Der ist reichlich vorhanden. Das war halt schon so ein bisschen dieses, okay, da müssen wir eigentlich hingehen mit dem Pinot Noir. Das ist halt im Burgund nicht ganz unähnlich. Du hast viele verschiedene Bodentypen, aber alle haben diesen extremen Kalkeinschlag.
Mhm.
2007 war es dann soweit. Also wir haben da nur, wie schon gesagt, ein paar Jahre gehabt, die wir in der Schweiz, in Burgund und so weiter verbracht haben. Und 2007 mit 33 hat der Markus gestartet. Und so klar, wie es nur irgendwie gegangen ist. Mit Mini-Rebbergen, insgesamt waren es 30 A im Klettgau, die er sich geholt hat. Das war auch nicht leicht zu bekommen. Wir reden gleich noch über die Struktur.
Ja,
eben,
das denke ich mal, es ist ja in der Schweiz jetzt auch nicht so leicht. Also keine Ahnung, wie es weintechnisch ausschaut, aber günstig ist da ja mal nichts.
Richtig. Und leicht zu bekommen, ist auch absolut gar nichts. Wir reden gleich noch im Detail drüber.
Gibt dir keiner was her.
Wir sind da auf jeden Fall so 50, 60 Kilometer von seinem Elternhaus entfernt.
Okay.
Also nicht das Einfachste, aber zumindest
aber immer noch machbar,
urweit. Ja, ganz genau. Und die Trauben hat er dann, also die ersten Jahre, tatsächlich in der Garage von seinen Eltern vinifiziert.
Oh.
Also ein echtes Garagenweingut.
Geil.
Einfach, weil er damals einmal schauen wollte, ob dieses Potenzial, das er sich vorstellt, auch tatsächlich
bevor
da ist.
Bevor du da groß irgendwas
bevor
investierst oder versuchst, was zu investieren.
Er hat
auch
nur Geld gehabt, der war beim Dominique Durand. Der hat
ihm nichts gezahlt, ja, stimmt. Fair.
Ja, dementsprechend hast du halt wirklich einmal schauen müssen mit den Mittelchen, die du irgendwo hast, dass du irgendwas überhaupt tun kannst. Ne? Mhm. Und das war halt so dieser Start. Extrem gut, hat er gesagt, an seiner Zeit in Burgund war übrigens auch, dass er gesehen hat, dass es mit sehr wenig auch geht.
Ja.
Weil die haben alle nicht besonders viel gehabt, diese ganzen kleinen Burgundwinzer, die halt für Bio und Biodünn geschwärmt haben. Die waren alle nicht die Göttigen, die halt die mega hochtechnologischen Keller gehabt haben. Und das hat einem schon auch geholfen. Die haben halt Presse, Fässer, vielleicht eine Abwehrmaschine oder sowas in der Richtung und dann warst du schon wieder halbwegs. Mhm. Du hast keine hochtechnologischen Steady-Temperature-Geschichten und so weiter und so fort gehabt. Die Arbeit im Weingarten war für die damals viel wichtiger und dieses Konzept hat er dann auch wirklich auf seine eigenen Vorhaben umgelegt. Damals war im Klettgau noch eher die Frage, ob denn die Trauben überhaupt ausreifen, ja, an manchen klar. Jahren. Ein Problem, sagt er, das die jungen Leute heute überhaupt gar nicht mehr kennen. Und der war natürlich immer ein riesiger Fan der Cool Climate Weine. Also, wir haben halt da das Burgund, wir haben die Schweiz und so weiter und so fort. Das hat ihm immer schon extrem taugt und natürlich war damals das Ganze noch nicht als Cool Climate Wein betitelt. Aber es war genau die Stilistik, die am Tag hat, dieses Präzise, dieses Kühle, dieses Cleane, dieses Schöne. Und natürlich auch dieses, wie es nennt, Ehrliche. Also ja, dieses ja. Ungeschönte,
klar.
Nicht von Reinzuchthefe in Form gedrückte, sondern dieses Ehrliche. Und in der Schweiz waren damals sehr, sehr wenige tatsächlich bekannt für diese schöne Cool-Climate-Stilistik, für diese schöne, cleane,
na klar, kühle. Weil ich meine, das war ja absolut nicht im Trend zu der Zeit.
Gar nicht.
Es hat ja keinen interessiert.
Genau, es hat entweder jene gegeben, die es halt geschafft haben, mit mehr Masse zu arbeiten.
Klar, ne? Die halt Fett also gemacht haben.
Fett, und Holz und so weiter und so fort. Ja. Und der Rest war dann halt dünn,
ist sauer. Ist nicht reif geworden, ja.
Ja, genau. Dünn, sauer, schlecht verarbeitet im Normalfall, dass es halt dann nach Zucker geschmeckt hat, zumindest irgendwas, so ungefähr. Ne? Ordentlich aufzuckert und so weiter und so fort. Und das war so ein bisschen der Grund dafür, wieso der Markus am Anfang tatsächlich ein bisschen Sorge gehabt hat, ob es im Klettgau wirklich geht. Weil er halt nur diese Beispiele gekannt hat von entweder ist es Fett und Brat und nicht das, was er will eigentlich, oder ist es dünn, dünn, dünn Zuckerl. Also, er hat einmal geschaut, ob es vielleicht einfach eine Version der dünnen, sauren Suppe werden muss, weil es ist halt einfach so, oder ob es doch nicht irgendwie was dazwischen gibt, was halt einfach nur keiner, so wie er sich es vorstellt, macht. Bei seinen ersten Versuchen hat er dann Trauben mit allerhöchstens 85 Öchsle, eben umgerechnet, 17,5 km geerntet. Aber die Kerne waren braun, die Trauben waren phenolisch reif und die Erleichterung war sehr, sehr groß. Mhm. Stilistisch wollte er von Anfang an Weine mit Struktur machen. Das war von Anfang an klar. Das sieht man auch heute noch hier.
Ja.
Mit ein bisschen längerem Maischekontakt. Dafür ohne Reinzuchttiefe natürlich. Mit nicht viel Schwefel, wenn es geht. Und das hat er halt in der Garage von seinen Eltern am Anfang so gut wie möglich durchgezogen. Mit so einer gebrauchten Abwehrmaschine, die er sich aus Österreich gekauft hat, weil der war ein bisschen günstiger. Und ein paar Fässern, die ihm der Christian Zündel gesponsert hat.
Mhm.
Aber dann im Jänner 2008 hat er die ersten Fassproben mitgebracht zu einem Treffen mit Winzerfreunden in der Deutschschweiz und die waren alle hoch verwirrt, was er da jetzt für ein Zeug bringt. Struktur, Gerbstoff, aber keine Zuckerlfrucht da drinnen. Alle haben gesagt, das kannst du doch nicht machen da.
Ja, genau, das darf man doch gar nicht.
Das ist nicht erlaubt. Und klar hat der Markus damals ein bisschen zweifelt. Klar, weil es ist halt der allererste Jahrgang und alle sagen, was zur Hölle machst du da?
Was soll das?
Was soll denn das bitte sein? Aber er hat gewusst, dass er das durchziehen muss, weil er ihm selber hat es halt taugt. Und er hat halt wirklich klar Potenzial gesehen in diese allerersten Versuche. Nebenbei hat er natürlich wo arbeiten müssen, das, die Frage stößt er mit Sicherheit.
Ja,
ansonsten kannst du das gar nicht finanzieren, dass du herumexperimentierst. Also war er in Hallau an einem Weingut und der Winzer dort war einfach sehr, sehr froh, dass er einen guten Mann hat, dem er alles auftragen hat, der das super gemacht hat. Dementsprechend hat er das ganze Equipment mitnutzen dürfen für seine Weingärten und so weiter und so fort.
Okay, das war halt Trade-off quasi.
Ja, ganz genau. Das war sehr, sehr hilfreich, weil ansonsten hätte er sich viel mehr kaufen müssen und viel mehr investieren müssen am Anfang. Und so ist es wirklich mit low, low, low Investment gegangen. Das war ein großer Vorteil.
Also nicht das spannendste Weingut, sondern einfach nur was, wo
ein Weingut,
ein bisschen
wo er
was verdient hat.
Genau, und wo
und
er mitnutzen
wo er ein bisschen
darf.
Was nutzen hat können.
Exactly.
Na klar.
Und das hat ihn, sagt er, auch extrem befreit von den Meinungen anderer Leute, die ihm alles ausreden wollten, weil er das wirklich
der
für sich
nicht.
Gemacht hat.
Ja.
Ganz genau. Geld ist von woanders gekommen, gar kein Problem, er schaut jetzt einmal, was geht.
Ja.
In den ersten Jahren hat es insgesamt so maximal 2000 Flaschen gegeben und die hat er dann sehr bewusst nicht in der Deutschschweiz verkauft nach diesen ersten Reaktionen, sondern einmal schweizweit als allererstes. Und die Schweiz, und das vergessen wir auch ganz gerne mal wieder, auch wenn es nicht so riesig ist, ist sehr, sehr divers.
Ist urdivers, ja, voll.
Und zum Glück ist dann ein Händler in Bern namens Cultivino relativ rasch auf ihn aufmerksam worden und hat ihm einfach einmal alles abgekauft, was er gehabt hat. Und das war natürlich super.
Okay, geil.
Und Cultivino war mitunter einer der ersten in der Schweiz, die wirklich die Naturweinszene gepusht haben. Und da war der Markus komplett richtig natürlich. Weil das waren ganz andere Weine als die, was du normalerweise kriegst. Ich weiß auch nicht, wie sauber oder nicht sauber sie damals waren, das kann ich nicht sagen, weil ich habe hier 2007er oder 8er oder 9er Markus Ruch gehabt. Aber der war mit Sicherheit da ganz, ganz richtig. Weg von den ganzen klassischen Sachen. Ich habe mit dem Markus dann auch diskutiert, wie das damals als Quereinsteiger in einer doch sehr traditionellen Weingegend war. Und schwierig war es natürlich am Anfang, ne? Irgendwas zu kriegen. Wenn du von außen kommst und Landwirtschaft an einem Ort betreiben willst, wo das Land eher rar ist, teuer ist und sich alle die Köpfe einschlagen, wenn dann wirklich was frei wird, dann musst du wirklich am Anfang einmal lernen, dass du die Ellbogen ausfährst, auch wenn du das im Normalfall nicht gerne machst. Ja. Das war ein sehr zartes Learning für den Markus. Aber du musst eben durch. Und Step by Step ist dann immer so ganz, ganz klar, weil es A für A dazukommen quasi zu seinem Weingärten. Immer mal wieder eine Parzelle irgendwo. Und mit steigender Bekanntheit von seiner Weine in der Schweiz ist dann auch ein bisschen leichter gegangen, hat er erzählt. Grundsätzlich gibt es im Klettgau, also da, wo die Lagen von Markus verteilt sind, viel alten Rebbestand. Die Reben sind oft grundsätzlich in gutem Zustand. Das Problem sind eher die Böden, weil halt sehr konventionell gearbeitet worden ist. Und noch immer wird in vielen Teilen. Also Jahrzehnte Dünger, Jahrzehnte Herbizide, da sind die Böden halt dann relativ ausgelaugt und kaputt gehauen. Die Landwirte haben sich die ganzen schönen Produkte ein bisschen besser leisten können, weil da durchaus an manchen Ecken ein Götter war.
Das ist die Schweiz.
Und genau jene Bauern mit Geld haben dann ihre Kinder aber auf gute Schulen geschickt, in die Stadt zum Studieren und dann sind sie nicht mehr heimgekommen. Und das wiederum hat die Strukturen sehr, sehr stark verändert da am Land draußen. Dementsprechend sind die meisten Rebberge von Markus von Leuten, die nicht mehr in der Gegend leben, aber Weingärten nur im Besitz haben, weil sie es halt irgendwo geerbt haben.
Ja, okay.
Und dann verpachtest du das halt oder du verkaufst das irgendwann einmal. Und der Markus hat gesagt, oft sind die Leute in der Stadt über seine Weine gestolpert und dann wirklich auf einem zukommen.
Ah, geil.
Richtig cool.
Die haben das getrunken irgendwo.
Ganz gesagt, genau.
Das ist ja Leihwand.
Exakt.
Und das ist lustig, weil der ist ja quasi ein Nachbar von unseren Weingärten. Wir sind da nicht. Schauen wir sich das an, dann sind sie ins Reden gekommen.
Genau, okay. Das ist. Also der Markus hat gesagt, geil. Da sind Leute hergekommen und die haben gesagt, hey, ich habe dein Pinot Kölle getrunken, der war ein Wahnsinn. Du, wir haben ein paar Rebzeilen da in der Gegend. Magst du die vielleicht haben? Und so sind die Leute, also er hat gesagt, wirklich, der Großteil seiner Reben ist so zu Erben gekommen von diesen ersten 2 Hektar. Richtig witzig.
Das ist schon geil, ja.
Ich hoffe.
Aber es bestätigt wieder, wenn du mal ein Produkt irgendwo rausstößt und einmal sagst, was du machst, kommen schon Sachen zu dir dann.
Ja, genau.
Du hast halt was du schon mal herzahlen kannst.
Ja, der Markus hat fast gar keine Reben, die unter 40 Jahre alt sind. Die ältesten sind so um die 85 Jahre, einfach weil diese ganzen Rebbestände so alt sind dort. Und er hat gesagt, das war natürlich jedes Mal eine große Aufgabe, Rebberge zu rekultivieren und so weiter und so fort, Boden wieder zu beleben. Aber er findet es halt super cool, dass er so viele unterschiedliche Parzellen hat, weil er das dann wirklich auch einzeln ausbauen kann. Mhm. Ich meine, bei Kölle zum Beispiel hat er ein bisschen was Größeres und so weiter. Also es gibt ein paar Parzellen, wo er mehr hat davon, oder zumindest in der gleichen Lage mehr hat davon. Aber es ist halt super spannend, diese einzelnen Parzellen auszubauen und dann über die Jahre hinweg zu sehen, wie die immer besser werden, weil der Boden sie langsam erholt.
Ja,
also exakt, das motiviert dich schon wieder ordentlich, auch wenn es zart ist am Anfang. 2011 hat er dann so 2 Hektar beisammen gehabt und das war so eine Größe, die es ihm dann erlaubt hat, selbstständig zu werden. Mhm. Mit seiner, ich glaube damals war es nur Freundin und nicht Frau, gemeinsam hat er sich dann einen landwirtschaftlichen Teil einer Scheune gekauft, inklusive Gewölbekeller, inklusive so einem 50 Quadratmeter Arbeitsraum. Und dann hat er nebenan so ein bisschen Scheunenteil noch gehabt und damit hat er eigentlich den Platz gehabt, den er braucht hat für wirklich das eigene Weingut quasi. Mhm. Da war es dann kein Garagenwein mehr ab diesem Zeitpunkt.
Sondern echt.
Ja, genau. Und die Kellerarbeit war, ist und bleibt ohnehin einfach, also es war sowieso klar, dass das nicht jetzt irgendwie hochtechnologisiert werden soll, immer noch relativ rudimentär, aber es war halt sein eigenes Ding und das war schon so, so cool. Also der Markus hat so um diese 2 Hektar herum gehabt und hat damals leider nicht wirklich anstehen können. Allerdings wollte ein Freund von ihm, ein Koch, der sich sehr für Wein interessiert hat, so ein bisschen bei ihm mittun und hat gefragt, der hat ein bisschen ausgeholfen manchmal und hat gefragt, ob er nicht irgendwie einsteigen kann in dieses Weingut. Und der Markus hat gesagt, schwierig, weil er da nicht wirklich einen Lohn zahlen kann, so in diesem Ausmaß. Das war so 2016, 17 rundum. Und er hat überlegt dann ganz kurz, ob er nicht nur ein bisschen vergrößern soll, damit sich das irgendwie ausgeht, damit er so ein bisschen mehr, also auf mehr kommt. Das Problem war, da war es gerade wieder schwierig, Flächen zu kriegen.
Okay.
Also es hat immer wieder so Phasen gegeben, da war es leichter und dann war es wieder schwieriger, dann war es wieder ein bisschen leichter, dann war es wieder schwieriger. Gerade so 2016, 17 war es wieder schwieriger. Und dementsprechend hat er, und das finde ich sehr amüsant, den Kochfreund einmal nach Australien geschickt und hat gesagt, schau dir da mal ein bisschen was an, hab einmal eine Gaudi, lerne einmal ordentlich was ins Joma. Also super, super famous.
Nice,
ja. Und ja, dann hat er mal so ein bisschen Überbrückungsphase gehabt, während der Markus schon hat können, wie er das jetzt irgendwie arrangiert, weil grundsätzlich jetzt am taugt.
Okay, also grundsätzlich wollte er mit dem schon zusammenarbeiten.
Als der dann eine sehr spannende Erfahrung, also der Kochfreund dann eine spannende Erfahrung, reicher wieder in die Schweiz zurückgekommen ist, hat er eine ganz spezifische Idee im Gepäck gehabt. In Australien war so 2017 Craft Cider gerade extrem, extrem wichtig, war gerade überall. Und die Idee war dann von diesem Freund, ein Cider-Projekt zu gründen gemeinsam oder ein Cider-Projekt zu testen einmal als erstes mit dem Markus gemeinsam. Und rund um Schaffenhausen im Klettgau und so weiter, da wo der Markus sein Weingut hat und andererseits auch in der Bodenseeregion, wo der Markus ursprünglich herkommt, gibt es eben sehr viel Apfel- und Birnenbäume. Mhm. Und da haben wir wieder das gleiche Problem, nur die will teilweise keiner mehr bewirtschaften.
Ja, viel Altbestand, ja, will genau, aber keiner machen, Wiesen. Weil es sollte nicht aus.
Aber es hat regional eigentlich sehr viel Sinn gemacht und grundsätzlich hat das der Markus durchaus auch spannend gefunden. Also haben sie 2017 gleich das erste Mal probiert, ob das was ist, war was. Und 2018 haben sie dann so richtig losgelegt, die zwei. Und natürlich haben sie dann gleich mal ein Platzproblem gehabt, weil es ist ja natürlich ein Weingut, das dafür ausgelegt ist, dass es irgendwo zwischen 2, 3, vielleicht maximal 4 Hektar versorgen kann und nicht eine ganz andere Produktion nur dazu, nicht ausgelegt gewesen. Also haben sie sich von der Gemeinde damals ein Gebäude gemietet, das ist dann ganz gut gegangen und unter dem Namen Oswald und Ruch, also falls du irgendwann einmal Cider mit dem Namen Oswald und Ruch unterkommen, das sind andere, richtig losgelegt. Und gleichzeitig, hat der Markus gesagt, hat es dann 2018 auf 19 auf einmal wieder einen Haufen Rebflächen gegeben. Und das war so komisch, weil das ist alles dann wieder gleichzeitig passiert. Der Markus hat zu dem Zeitpunkt so um die 2,3 Hektar gehabt.
Yeah.
Und innerhalb von 2 Jahren sind ihm dann 7 Hektar angeboten worden. Und das passiert einfach nicht im Normalfall. Ja, genau.
7 Hektar. Mhm.
Und ganz kurz hat er sich gedacht, so jetzt geht's richtig los. Aber wie schon erwähnt, hat sich der Markus dann eigentlich darauf zurückbesonnen, was er wirklich machen wollte, nämlich klar bleiben, alles selber, viel im Weingarten selber stehen und eigentlich genau so viel Rebflächen bewirtschaften und so viel Wein produzieren, dass er davon sinnvoll leben kann, Qualität hochhalten kann und sich nicht bei jedem Ding irgendwie überlegen muss, geht das, kann ich das machen oder kann ich das, muss ich die Qualität jetzt sinken lassen deswegen. Mhm. Und er hat sich dann gedacht, okay, nein, ich nehme wirklich nur die aller besten Sachen, ist hart geblieben und ist jetzt auf seine 3,5 Hektar.
Okay.
Also jetzt cool. Sind es 3,5 und die sollen es so ungefähr bleiben. Der Großteil davon ist natürlich Pinot Noir.
Eklar.
Was da wahrscheinlich denken können. Er hat ein bisschen Weißwein allerdings auch.
Wirklich?
Einen gemischten Satz hat er, einen Müller-Thurgau hat er und so ein Fitzelchen Riesling gibt es auch.
Wirklich? Mhm. Aber wird das irgendwie ausgebaut oder ist das…
Es wird ausgebaut.
Es gibt
es abgefüllt in Flaschen. Ich glaube, du kriegst sowohl den gemischten Satz als auch den Müller-Thurgau, der in Amphore ausgebaut wird. Also das ist ein richtiger Orange-Orange-Wein. Die kriegst du zum Beispiel bei Wagner, wenn du es testen möchtest. Und den Klettgau… Das ist
mir noch nie unterkommen tatsächlich.
Ja, es gibt da nicht ultra viel davon. Im Mast tatsächlich auf der Weinkarte ist aktuell der Müller-Thurgau, ich weiß nicht mehr welcher Jahrgang, 17? Möglicherweise. Auf jeden Fall Amphore. Der ist aktuell im Mast auf der Karte, wenn du irgendwann einmal Interesse hast an Schweizer Amphorenwein, dann musst du hingehen. Aber ja, du kriegst das bei Wagner in der Theorie und du kriegst da in Klettgau Pinot Noir zum Beispiel bei Wagner.
Ah, okay.
Das sind aktuell die für uns Endkonsumenten zur Verfügung stehen.
Was kriege ich in Deutschland auch irgendwo? Oder?
Deutschland ist tatsächlich schwierig, wir reden aber gleich noch über die Verfügbarkeiten. Ja, okay. Lass mich schauen. Ein Thema, das wir natürlich auch noch im Detail diskutiert haben, war dieses Thema Biodynamie. Der Markus hat am Anfang seiner Karriere ja eine extrem starke Prägung gehabt durch das Ganze. Und weil er gerade am Anfang einer der wenigen war, die dann so gearbeitet haben, hat er es gefühlt umso strenger und umso rigider durchführen müssen, alles, was die Biodynamie von dir verlangt und ganz, ganz, ganz hart nach allen Kriterien arbeiten müssen. Aber er hat gesagt, ich bin jetzt schon seit 25 Jahren im Weinbau und ich gehöre jetzt schon zum alten Eisen. Jetzt bin ich nicht mehr so streng.
Okay. Ja, da schauen halt die Leute auch nicht mehr so genau hin, wenn es mehrere gibt, die das machen.
Ja, natürlich unter anderem das. Also er hat auch jetzt nicht mehr diesen Anspruch, das muss alles, sondern jetzt macht er halt das, was Sinn macht. Das ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Er sagt, Grundidee und Ansätze der Biodynamie findet er heute auch noch gut, aber er liebt schon auch seine Freiheit und er mag dieses ganz, 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 ganz strenge nicht so und probiert halt gerne mal Hast du erst diesem ganzen Thema ausgekehrt, wegen Testen und Spülen und. Was er sagt, das Wichtige ist für ihn, ist halt das Thema Algen. Er arbeitet sehr viel mit Algen. Tees. Sagt aber auch, dass so Jahrgänge wie 2024 einfach nicht zu bewältigen sind ohne Kupfer und Schwefel. War nicht gegangen. 24 war zach. Kompost spielt bei ihm also eine wichtige Rolle. Und ebenso halt auch die Idee, und das ist halt schon die Grundidee der ganzen Biodynamie, dass im Bestfall das Ganze ein geschlossener Kreislauf sein soll. Sie haben leider keine Tiere, das geht sich einfach strukturell bei einer nicht aus.
Also ja, das ist auch urschwer.
Sau schwierig. Ja. Genau, aber er arbeitet halt mit Landwirten in der Region. Aber das gehört halt alles für ihn so ein bisschen auch zum Thema Terroir dazu. Nichts von außen und von vor allem nicht von weit her einholen, was nicht irgendwie unbedingt sein muss. Mhm. Also das ist so ein bisschen sein Thema. Und dann halt so dieses Wiederaufbau von Humus und so weiter und so fort. Also gerade bei so lang konventionell bearbeiteten Flächen ist es halt einfach zach, aber wichtig, ganz, ganz wichtig. Und er sagt, der einzige Eintrag in den Boden ist das gehäckselte Rebholz vom Rebschnitt. damit Mulchner.
Okay.
Und das war's. Mhm. Ansonsten sind die Rebberge bei Markus. Und Rebberge ist übrigens voll lieb, das ist was, was man, glaube ich, nur in der Schweiz sagt.
Ja, ja.
Aber ich habe es gleich mal aufgenommen in meinem Vokabular.
Macht das Sinn? Ja, oder es ist ein Berg.
Sind schon Berge. Dort stimmt's wirklich. Sorry, Leiterberg. Ah, ich möchte heute wieder streiten.
Auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall, wie schon gesagt, dieses ganze Gehäckselte ist so das Einzige, was er einbringt. Ansonsten sind die Rebberge dauerbegrünt. Es gibt keine Einsaaten, natürlich hat er viel damit experimentiert. Aber er hat gesagt, am besten funktioniert dann über lange Frist trotzdem immer das, was schon da ist. Das ist halt das, wie man am besten arbeiten kann, genau. Er sagt, ja, natürlich, es braucht Kultivierung durch den Menschen. Weinbau ist unter anderem auch Kultivierung, ist eh klar.
Sonst wird es halt essen, ja.
Ja, genau. Aber du musst dich halt hinten anstellen, soweit es geht. Mhm. Und halt schauen, dass du das Ganze irgendwie in Balance kriegst. Und er sagt, Rebschnitt ist extrem essentiell. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Weil also, ich meine, es gibt schon Winzerinnen und Winzer, die sehr, sehr spezifisch sind, was Rebschnitt angeht. Und er ist einer davon.
Ja.
Also am liebsten macht er das alles selber. Das hat man ausgekehrt. Er hat gesagt, also wenn es ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ist, die das schon. Aber eigentlich mache ich es am liebsten selber.
Ja, okay.
Und er sagt, das ist wirklich mitunter die wichtigste Arbeit im Jahr, weil du halt dadurch die Reben nur viel besser in Balance bringen kannst, gerade die alten.
Ja.
Du musst halt wirklich schauen, wie viel kennen die noch, wie überforderst du das nicht und wie kriegst du wirklich das beste Ergebnis aus. Natürlich hast du sau wenig Ertrag bei den ganzen Sachen. Musst du halt, ist einfach so. Ne? So, und jetzt reden wir noch über unseren Wein da.
Endlich.
Damit wir noch ganz kurz ein bisschen was dazu sagen. Wie schon gesagt, der Pinot Noir Hallau Chölle stammt aus der Südostlage in Hallau, die den Namen Chölle trägt. Und ja, das kommt von der Hölle, mit CH vorne dran, Chölle. Und die über 70-jährigen Rebstöcke stehen da auf ganz schwerem, aber ganz, ganz kalkhaltigen Lehmboden. Und ich finde, die Schwere kommt 0% aus und der Kalk 100%
aus. Die Kalk 100%, ja.
Genau. Also vielleicht ist er nicht ganz so schwer, wie wir schweren Lehmboden definieren. Das war so ein bisschen meine Idee an dem ganzen Thema.
Wahrscheinlich, ja.
Vielleicht ist das Mittelburgenland doch ein bisschen unterschiedlich zu dem dort.
Autsch.
Natürlich ein bisschen geringere Erträge. Du hast über 70-jährige
Reben. Ja, ja, klar. Viel kommt da nicht aus.
Ja, ganz genau. Vergoren werden die Trauben rund einen Monat lang im Holzständer. Alles super, 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 super low-tech. So wenig Schwefel wie möglich, aber ein bisschen ans darf schon rein. Und je nach Jahrgang ist der Most dann 12 bis 18 Monate, wirklich wie es der Wein halt gerade braucht, in gebrauchten Burgunderfässern. Es kommt ein bisschen darauf an, 2023 zum Beispiel ist gefühlt ein bisschen früher jetzt, also das gibt es jetzt gerade ganz, 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 ganz frisch am Markt, habe ich gesehen.
Ah, okay.
Seit einem Monat oder sowas in Richtung maximal. Vielleicht sogar kürzer. Also manche sind ein bisschen länger und manche sind ein bisschen kürzer.
Ja.
Und dann wird eben unfiltriert abgefüllt, ein bisschen Schwefelgabe, das war's. Ganz, ganz, ganz simpel das. Und bei unserem Telefonat haben der Markus und ich natürlich darüber diskutiert, ob jetzt diesen damals noch aktuellen, jetzt fast aktuellen Jahrgang 2022 vom Hallachalle nehmen soll für den Podcast. Grundsätzlich ist er ja so ein extremer Fan vom Thema Cool Climate. Also er ist durch und durch Cool Climate Weinmensch. Und 2022 war für ihn eben ein zacher Jahrgang. Also er sagt natürlich, Weinprodukt, das passt schon. Er gibt ja nichts außer, was nicht passt.
Ja, klar.
Aber das ist halt nicht sein Dream-Jahr gewesen. Mhm. Eh klar. Wie für viele andere Winzerinnen und Winzer.
Ja, 2022 war ja überall.
Ja, schwierig.
Relativ schwierig, sage ich jetzt mal.
Trockenhaus auch in der Schweiz, auch im Klettgau. Aber er kriegt natürlich auch regelmäßig von Händlerinnen und Händlern bestätigt, dass es teilweise sogar besser ankommt so, weil es vielleicht ein bisschen zugänglicher noch ist. Also er hat zum Beispiel mit einem chinesischen Händler gesprochen und der hat gesagt, die Kids feiern genau das. Weil es ist halt nur cool Climate, aber es ist vielleicht jetzt schon ein bisschen zugänglicher.
Ja.
Ne? Also in China.
Jetzt würde ich gerne 21 daneben sehen.
Ja, aber gut. Vielleicht kriegen wir ja noch was, who knows. Vielleicht kommt irgendwann nur ein Paketchen aus der Schweiz. Aber so oder so, ich war mit dem sehr happy, muss ich ehrlich sagen.
Zugänglich, das ist immer so ein Wort, was mir ein bisschen Sorge macht.
Oh ja, nein, es ist nicht zugänglich hier.
Das nein, muss ich wirklich nicht.
Auch gesagt haben. Also,
das ist auch gut so.
Ich weiß, also ich kenne natürlich diesen China-Importeur, Exporteur da nicht. Aber ich bin mir sicher, dass er die Weine von Markus durchaus nicht die zugänglichsten sind, generell. Also das ist halt einfach
das
schon
etwas. Das kann man sicherlich einmal beschreiben.
Genau, was man so ein bisschen für alles beschreibend sagen kann. Auf jeden Fall haben wir natürlich so ein bisschen diskutiert über dieses ganze Thema. Der Sana, also es gibt Jahre, die einem extrem gefallen haben, wie ein junger Winzer war, die er gemacht hat, wo er ganz genau weiß, solche Jahre wieder in seiner noch folgenden Karriere nie wieder vinifizieren.
Naja,
weil
das
der Klimawandel
ja,
nicht mehr hergibt. Sind für immer und ewig verloren.
Ja.
Hat auch keine Weine mehr davon. Das tut schon sau weh.
Naja.
Und das, dem hängt da natürlich ein bisschen nach. Aber ich habe auch gesagt, ganz ehrlich, die Generation wie wir, die jetzt Wein trinken angefangen haben oder sinnvoll Wein trinken angefangen haben, irgendwo zwischen 2015 und 2020 oder für mich aus zwischen 2010 und 2020, wir haben teilweise diese Vergleiche
die
gar nicht.
Hast
wir
du
wissen
nicht, ne?
gar nicht, wie ein später 90er Burgund schmecken soll. Außer halt bei ein paar Beispielen. Und das ist halt jetzt 25 bis 30 Jahre alt.
Ja genau, das ist halt dann gereift.
Das ist halt
jetzt
was ganz anderes.
Das kannst du nicht damit vergleichen, dass du sagst, ich habe das jetzt wirklich zwei Jahre später aufgerissen.
Genau.
Und so hat das damals geschmeckt. So kühl war das wirklich oder was auch immer. Ja.
Also ich kann seine Wehmut verstehen, aber ich kann sie nicht teilen.
Nein.
Einfach weil ich nicht den Vergleich habe. Und er hat gesagt, das stimmt. Und es ist eigentlich fast beruhigend. Jetzt gibt es einfach einen anderen Referenzpunkt.
Das
und
stimmt, ja,
das
es ist
schon,
so.
Also es ist so. Er überlegt sich schon auch sehr, sehr viel, auch für die nächsten Generationen und so weiter und so fort. Und da hat er gesagt, wenn er dann wieder mit Winzerinnen und Winzer redet, die halt zum Beispiel in der Pfalz daheim sind, er war natürlich bei dem großen Pinot Noir-Treffen dabei,
ja, klar.
Das bei Odinstal war. Klar, macht auch Sinn.
Muss.
Und wenn es da halt dann mit irgendwem redet, der halt in der Pfalz daheim ist und der dann in der ersten Septemberwoche zum Lesen anfangen muss und er fängt halt, und das ist bald für in der ersten Oktoberwoche zum Lesen an, dann merkst du halt nur mal, dass es einfach Unterschiede gibt da.
Mhm.
Auch im Bereich Cool Climate und so weiter und so fort. Ne? Und dann denkt er sich wieder, naja, gar nicht so schlimm.
Er sitzt halt trotzdem noch auf einem sehr kühlen Fleck.
Auf einem sehr kühlen Fleck, indeed. Wie schon gesagt, in Österreich sind die Weine von Markus bei Wagner zu bekommen. Den Hallacholle gibt es aktuell allerdings nur im Ausland zu bekommen, vor allem in der Schweiz, leider, leider. Wie schon gesagt, beim erwähnten Händler Cultivino oder auch beim Schweizer Händler Selektion Widmer.
Mhm.
Kostenpunkt des Hallacholle liegt in der Regel irgendwo zwischen gut 40 und gut 60 Euro. Es kommt ein bisschen darauf an, wo du es herkriegst. In der Schweiz selber kosten es gar nicht so viel.
Ah ja.
Aber ich muss das ja mal rüberkriegen. Also ich bin mir sicher, Cultivino, wenn ihr euch ein bisschen was bestellen wollt, die schicken euch das schon, machen das halt auf Anfrage.
Ja.
Aber sie machen es. Und bei Selektion wird man was auch mal schauen. Aber dort kriegst du es auf jeden Fall auch. Hallo Hölle, generell Cultivino, wenn es euch interessiert für Markus Ruchweiner, das ist schon ein spannendes Zeug, dort kriegt es alles.
Mhm.
Da kriegt es absolut alles. Und Selektion Widmer hat tatsächlich ja teilweise ein bisschen ödere Sachen. Ne? Musst du halt ein bisschen schauen, was du findest und so weiter, aber zumindest ein ganz kleines bisschen ödere Sachen. Und ja, jetzt hätte ich gerne deine Bewertung, Michi.
Erzähl meine was. Bewertung habe ich mir da niedergeschrieben vorher, eine 9,4 plus.
Fein, ja, finde ich sehr fair. Willst du es erläutern?
Also, ja, also ich finde, das ist schon geil. Das hat halt ultra viel Struktur. Das ist halt einfach starr und Stein mit ein bisschen Hagebutte. Ich würde das halt wirklich gern sehen, wie sich das entwickelt. Deswegen das Plus. Aber das ist schon richtig geil. Ne?
Ich finde das auch richtig geil. Ich bin ja bei einer 9,5. Also wir sind wieder einen 0,Punkt voneinander weg. Wild.
Aber hast du da Plus dahinter oder nicht?
Ja, schon, weil ich mir halt sicher bin, dass das nur viel spannender wird. Und wie schon gesagt, wenn du so ein bisschen ödere Sachen von Markus trinkst, das macht halt dann vielleicht nur mal ein bisschen mehr auf sogar.
Ja.
Ich finde übrigens jetzt noch, ich glaube, einer Stunde plus minus da im Glasl, ein ganz kleines bisschen mehr von einem Soft ist schon
ja,
da.
Ja, sicher. So,
ich könnte das, hier das, sein, wenn du möchtest.
Genau.
Ich brauche jetzt nur 5 Jahre. Komm das, wieder.
Genau, das kündigt sie ja schon an. Also das ist ja auch saftig, so ist es ja nicht.
Ja.
Aber der Fruchtsaft ist halt noch sehr hintergründig und das wird mit jedem Schwenken besser.
Yes.
Gleichzeitig hat das halt aber auch, wie man an meinem Glas hier sieht, das ist jetzt da sehr, eigentlich ist leer. Ne?
Es ist eigentlich, du hast ein Schluckerl noch drin, dass du jetzt versuchst zu schwenken.
Ja, Schluckerl schwenke ich
da. Nice try.
Und das hat halt schon durch diese Struktur und durch dieses extrem Austrocknende hat das so einen Trinkfluss.
Das hat mega Trinkfluss, ja.
Das kann ich halt jetzt dann nicht eine Stunde schwenken, das geht halt nicht aus. Sorry.
Ich kann das bezeugen, Michis Glas ist leer. Also generell einfach cooles Zeug. Ne? Wie schon gesagt, ich bin mir sicher, dass Jahrgänge, ödere Jahrgänge auch extrem, extrem spannend sind von Markus, aber der Markus bringt ja da nichts außer, was er schaut ist. Offensichtlich.
Naja.
Ne?
Also sowieso.
Das passt schon. Ja,
es ist schon richtig cool.
Also ihr könnt es 22 kaufen und kriegt was sau kühles. Macht euch keine Sorgen.
Muss man wahrscheinlich in die Schweiz fahren und das da persönlich rausholen.
Ich glaube auch. Mach mal.
Nachdem das Schicken auch nicht so gut funktioniert, genau.
So, und jetzt werfen wir nur ganz kurz einen Blick in die Zukunft unseres allerersten Schweizer Winzers. 15 Weinjahre hat er noch vor sich, sagt der Markus.
Mhm.
15 Jahre hat er noch. Und da wird er noch durchkommen, was Wärme und Klimawandel angeht. Nächste Generationen werden schwieriger haben. Aber die haben halt auch, wie wir schon diskutiert haben, einen ganz anderen Referenzwert. Der Markus hat jedenfalls nur einiges vor. Größer werden ist natürlich nicht angesagt, außer es kommt irgendeine ganz krasse Lage daher, hat er gesagt. Aber im Bubbles-Bereich ist jetzt nur einiges los.
Oh.
Ja, seitdem der Markus mit Cider angefangen hat, ist das Ganze viel spannender für ihn geworden. Mhm. Das ganze Schaumwein-Thema. Ja, natürlich, Champagne war schon immer interessant. Ja, Champagner auch weil die seinen geliebten Pinot da oben auch machen. Ja, muss man ein bisschen schauen, was man da so damit tun kann. Aber er hat gesagt, seitdem er wirklich Cider macht, seitdem er was macht, wo selber Bubbles drinnen sind, ist es ganz viel spannender geworden. Mittlerweile gibt es schon einen Petnat von ihm. Aber seit 2019 gibt es auch Grundwein-Experimente für Schaumwein.
Mhm.
Also auch mit traditioneller Flaschengärung und so weiter. Und die ersten Sachen kommen halt erst in 3 bis 5 Jahren raus, weil wenn dann
gescheit. Na sicher, ja klar.
Wenn dann gescheit, so ist cool. Es. Da ist der Anspruch von Markus durchaus hoch. Und ich glaube, dass das sau cool sein
wird. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, also
kann man nur vorstellen. Also erstens einmal die Liebe, mit der der Markus an diese Sachen rangeht und die Präzision auch, mit der er an die Sachen rangeht. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Plus du hast halt einfach eine sehr, sehr, sehr kühle Region. Das ist schon prädestiniert für das ganze Thema.
Sicher.
Da, ne? Ja,
cool.
Also das steht auf jeden Fall noch zukunftstechnisch an. Und mich jetzt aber nur special für die. Ein ganz besonders funky Zukunftsprojekt gibt es noch. Der Markus will ein Stück Nebbiolo pflanzen.
Nice.
Deswegen habe ich gesagt, das würde Markus da haben. Ja. Weil der Markus sagt, es gibt eigentlich nur 3 oder 4 Weine, die er wirklich am Schluss vom Abend getrunken haben will.
Mhm.
Pinot,
ja.
Klar. Nebbiolo,
ah, klar.
Guter Platz 2. Sehr guter Platz 2. Und dann vielleicht nur Chardonnay oder Riesling. And that's it.
Jetzt, lieber Markus, wenn du das hörst, jetzt kommst du mal zu uns, dann saufen wir gescheit
blaufränkisch
und dann schauen wir weiter.
Weißt du, ich würde das gerne erweitern um eine weitere Rebsorte. Ansonsten gebe ich ihm durchaus also recht.
Vollkommen, ich stimme allem zu.
Yes.
Aber ein bisschen blaufränkisch muss da schon auch noch rein.
Ja, genau. Also. Siehst du, da haben wir wieder das Problem des Arlbergs, der da so ein bisschen die blaufränkische Welle abhält vom Überschwappen in die Schweiz offensichtlich. Aber gut. Deswegen, also er macht das nicht nur für sich, um da jetzt irgendwie ein Gaudi-Wein zu machen, sondern er sagt halt auch, klar ist in der Schweiz jetzt noch zu kühl für Nebbiolo.
Ne, klar, aber in 15
Jahren. Ganz genau, man muss halt auch so ein bisschen wegweiser sein, man muss ein bisschen schauen, was möglich wäre. Und er schaut jetzt einfach einmal, ob eventuell Nebbiolo möglich wäre. Die nächsten Generationen können dann eh schauen, was sie mit diesen Infos machen.
Na voll, aber
und wenn
es nichts
wird, dann wird es nichts. Aber er würde es jetzt einfach einmal testen. Und ich habe ihn gefragt, ob er irgendwas anderes auch noch probiert und er hat gesagt, nein.
Nein, sicher nicht. War dann was Gescheites, genau.
Nebbiolo, hallo. Wenn schon irgendwas anderes außer Pinot sein muss, dann wird es Nebbiolo sein.
Aber ganz klar, einfach. Natürlich, wenn du dann vor den Problemen stehst, wo du sagst, okay, es geht jetzt nicht mehr, das geht sich mit den Rebsorten, die wir da jetzt zur Verfügung haben, eigentlich nicht mehr aus.
Genau.
Und dann sagst du, okay, was pflanze ich, was gabert und kommst dann auf Nebbiolo und dann hat schon wer 10, 15 Jahre damit gearbeitet.
Und kann da einfach Infos und
kann da schon mal,
Input geben.
Ja, oder du kannst da schon mal anschauen, wie hat das funktioniert, was waren da die Schwierigkeiten,
genau.
Wie war das, wie das noch nicht so reif geworden ist, wie hat sich das dann entwickelt über die Jahre trotzdem. Also das ist natürlich super spannend.
Und das finde ich schon auch cool, dass der Markus da einfach auch in die Zukunft arbeitet und nicht nur für sich selber.
Nicht an sich denkt, ja, sondern einfach wirklich sagt, okay, gut, das ist was, was vielleicht am neuen Markus Ruch, so wie es bei ihm halt ja auch war mit die großen Koryphäen, die er getroffen hat, wo er was mitnehmen hat können. Auch wieder so ein Punkt sein kann, vielleicht für irgendwen, der was da mal in diese Fußstapfen treten will, sagt, hey geil, du hast das ja schon 15 Jahre gemacht, wie war das?
Ja, exakt,
cool.
Ja.
Nice.
Ja, und damit ist gute meine Folge über den Markus Ruch, unseren ersten Schweizer Winzer im Podcast, beendet.
Ja, vielen herzlichen Dank. Eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr schöne Folge, super Wein und eine geile Geschichte. Also richtig leibend.
Yes.
Weil den Namen, ja klar, ist schon auf meiner Liste irgendwo auch und schon spannend, aber erstens Verfügbarkeit halt echt nicht so einfach. Zweitens halt dann preislich auch meistens nicht so günstig zu kriegen in Österreich, sprich bestößt dann halt auch im Lokal meistens nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wenn ich da halt dann sage, okay, passt, ich habe das irgendwann vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, einmal ein Glasl davon gekostet, das war schon geil, aber ob ich da jetzt auf einer Weinkarte 170 Euro dafür zahle,
ja.
Weil in der Preisklasse sind wir dann schnell mal mit die Weine.
Wobei,
also irgendwo glaub, 120 bis 150.
Genau. Der da ist
das
im
alles?
Pub Clément zum Beispiel, ein Pub Clément sage ich, der ist
im Heunisch, ja.
Im Heunisch zum Beispiel, der Markus Ruch ist generell im Heunisch ganz gut zu bekommen
voll.
Im Normalfall.
Stimmt.
Also auch das sei für alle Wienerinnen und Wiener und alle Besucherinnen und Besucher auch als Tipp gesagt, dort kriegt ihr es auch und manchmal ist da sogar irgendwas, was ihr ein bisschen testen könnt. Also generell.
Das ist korrekt.
Heunisch.
Ja.
da finde ich es generell super coole Sachen, super spannende Sachen und eben auch was von Markus Ruch.
Richtig. Aber sonst eben schwierig, aber deswegen war es auch im Hinterkopf irgendwo mal,
ja,
sich das anzuschauen, aber die Geschichte habe ich natürlich überhaupt nicht kennt. Voll spannend.
Voll.
Und schön, dass wir endlich die Schweiz einmal
endlich
mit abgedeckt haben. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch, so wie diesen hier.
Also danke Udo und dafür. Philipp.
Genau. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, wie immer, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.